wenn du an Beleidigungen von Micha denkst, an welche denkst du da zuerst?
Schnutzelbärchen.
Schlimmste das ist ja keine Beleidigung.
Doch, das fand ich respektlos.
Für dich ist es... ja, es wäre auch für mich eine Beleidigung, aber ich finde, in dieser Folge hat sich eine neue oder hat sich eine hervorgetan, die mir zu hängen geblieben ist, weil er die bei Pascal die ganze Zeit anwendet. Mhm. Die hat dann Edda auch at one point übernommen, mhm, und zwar Hampelmann.
Oh, das ist Hampelmann. Die Schlimmste.
Also das hat er jetzt die ganze Zeit gesagt, weil ich glaube, er hat halt auf die Größe auch von Pascal die ganze Zeit so angespielt. Mhm. Und das ist ja jetzt interessant, weil in dieser Folge erleben wir, dass Edda und Micha sich quasi über ihr gemeinsames Feindbild annähern, oh, oder? Also ja, wir erleben eigentlich eine Love Story in dieser Folge.
Ja, Renaissance. Zählt, was rotzt ihr da aus euren Beulen?
Das ist bei mir auch hängen geblieben, komischerweise. Eigentlich, oder? Ja, mittlerweile auch in meinen Sprachgebrauch übergegangen. Was rotzt ihr aus euren Beulen raus?
Wie tönt das einfach, wie tönt das? TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality.
It's TV for everyone, TV for everyone. Und damit herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle, Folge 303 ist es, zum Sommerhaus der Stars 2025, Folge 9, Staffel 10. Es ist das Halbfinale im Sommerhaus der Stars, deswegen sehr aufregend und gut, dass ihr wieder da seid und gut, dass sie wieder da ist und diesmal muss man sagen, live vor Ort in München, in der Nähe von München, Denise,
ja,
in Fleisch und Blut.
Leute, das ist heute was ganz Besonderes.
Ja.
Ich möchte mich im Vorhinein dafür entschuldigen, falls ich aufstoßen muss. Ich habe richtig viel Fanta getrunken, das bin ich nicht gewöhnt.
Ja, wir haben, also Denise und ich haben gerade vor dieser Aufnahme Fanta getrunken, indisches Essen gegessen und First Dates geguckt.
Ja.
Das war so die Vorbereitung und jetzt haben wir gesagt, machen wir die Folge, weil Denise ist hier gerade auf Starbesuch in München und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir die Folge direkt vor Ort auf. Und ja, anderthalb Stunden mit Dennis und Denise, das ist doch sowieso top, oder? Das sind doch sowieso meine Lieblingsbeschäftigung.
Ja.
Ja, besser als jede Folge von den Trashologinnen. Nein, natürlich nicht. Trashologinnen sind super. Grüße. Wir legen direkt los, oder? Wir starten direkt rein. Ich bin natürlich hier bei Folge 8, nicht bei Folge 9 in meinen Notizen, aber die sind mal wieder extrem üppig und es geht los in Folge 9 mit einem Auszug.
Mhm.
Tommy und Paulina ziehen aus. Sie haben auch gar keinen Bock mehr, ne? Die müssen ja noch eine Nacht da drin bleiben. Ja. Und dann hat Tommy auch direkt gemeint, wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich von den ganzen Fickschnitzeln weggehen.
Hat er gesagt.
Hat er gesagt, habe ich auch nicht ganz, also.
Das habe ich mal wie immer nicht gehört.
Also ich glaube, es war das. Also wenn ich das nur gehört habe, dann sagt mir Bescheid. Aber ich glaube, es war das Wort Fickschnitzel. Aber gut. Sie sind immer noch sauer auf Dennis und Tara, wüten immer noch, die haben keine Ehre, die haben keine Meinung und so weiter und haben einfach keinen Bock mehr auf die. Parallel hatten wir eine kurze Szene, wie Pascal mit den Rindern redet. Hast du die noch im Kopf?
Die habe ich im Kopf, ja.
Wo er dann so Panflöte spielt, also wo er so tut, als würde er Panflöte spielen.
Für die Rinder?
Ja, ja.
Da ist es schon direkt am Anfang.
Ja.
Boah, gut, dass Mensch, du Notizen dir machst.
Ja.
Sonst könnten wir das hier doch alles zeitlich nicht einordnen.
Nee, weil es ist auch eine große Pascal-Folge mal wieder.
Ja,
ne?
Das stimmt. Lou und Pascal-Folge. Ich habe hier auch aufgeschrieben, korrigiere mich, falls ich zeitlich hier falsch liege, aber Lou und Pascal, also Tommy und Paulina sagen ja Lou und Pascal nicht Tschüss. Und das tritt ja dann ganz viel los. Und weil du gerade nämlich nur erwähnt hast, Tara und Dennis, also eigentlich sind Tara und Dennis doch die größten Feinde von Tommy und Paulina. Ich verstehe eigentlich gar nicht, wo der Beef mit Lou und Pascal so richtig herkommt.
Ja.
So richtig herkommt, weißt du? Dass sie so das größte Feindbild zu sein scheinen.
Ich glaube nicht, dass sie das größte Feindbild sind. Ich glaube, dass sie das neueste Feindbild sind. Hm. Und das ist ja immer das Wichtigste auch für Tommy und Paulina, weil das Silber längst verkackt hat, ist klar. Dass auch Tara und Dennis längst verkackt haben, ist klar. Aber dass die beiden jetzt so umgeschwenkt sind als Letztes, das hat denen nicht geschmeckt.
Verstehe.
Und ich glaube, deswegen ist es so. Und weil es halt auch gerade das größte Thema ist, ne? Auch jetzt bei den ganzen sogenannten Wachhunden, Pitbulls, bei den Mitläufern.
Ja, weil Edda fuckt das ja vor allem ab.
Ja, genau.
Genau, Lou und Pascal.
Weil die natürlich jetzt schon an die Zeit nach Tommy und Paulina denken. Und da bildet sich jetzt natürlich, das ist ja die komplette Ausgangssituation der Folge eigentlich, dass sich da schon zwei einigermaßen ebenbürtige Lager
bilden. Also wir haben Silva, Steffi, Tara Dennis.
Die Underdogs.
Die Underdogs plus jetzt eben Lou und Pascal versus Edda, Micha, Marvin, Jenny
die alte
und
Allianz.
Sarah, Ersin. So, das sind diese drei,
die OGs.
Drei gegen drei. Und das, diese Ausgangslage, ich glaube, die ist ein Problem für vor allem für Edda und Micha, weil sie halt sehen, okay, wen die jetzt werden die jetzt nehmen als nächstes und dann haben sie die Fälle wegschwimmen sehen. Mhm. Also das steht ja eh über allem. Also ja, überspringen wir die kurze Pascal-Rinder-Szene. Ich weiß, du guckst auf meinen Po, hat er zum Rind gesagt, aber gut. Tommy und Paulina ziehen dann aus. Paulina will niemanden von diesem Schlangen die Hand geben. Und Silva hatte auch einen tierischen Vergleich, weil er gemeint hat, was ich erstmal nicht verstanden habe mit den Gänsen. Er hat immer wieder gesagt, die gehen raus wie die Gänse.
Huh.
Aber was genau meint er damit? Also meint er so quasi so traurig, also so tapsend wie eine Gans? Oder meinte er, dass die so hintereinander gehen? Das ist ja auch mit Gänsen assoziiert. Aber was genau ist die Gans?
Ja, Silva ist ja einfach Vibes only, auch in allem, was er sagt. Von daher, wer weiß, ob da so eine tiefere Bedeutung dahinter war. Aber interessant auf jeden Fall. Mich darfst du da wie immer nicht fragen bei den Zitaten. Ich hör doch nur halb zu.
Das auf jeden Fall, natürlich, ja, ja. Pascal hat gesagt, das ist echt schwach, Tommy. Echt schwach, Tommy, dass du jetzt hier nicht die Größe hast.
Den Tschüss zu sagen.
Tschüss zu sagen, genau. Weil Pascal sagt richtigerweise, ey, wir haben euch doch ja gar nicht gewählt.
Ja, also, genau, das ist ja das Ding.
Was ist so das Ding? Was habt ihr denn gegen uns?
Es ist ja nie was passiert, außer dass sie auch einigermaßen sachlich das, glaube ich, damals angesprochen haben, dass man sich nicht so richtig traut, Tommy und Paulina zu wählen und die so ein bisschen mit Angst arbeiten. Ja, und das ist natürlich Grund zum Abschuss.
Ja.
Denn die Wahrheit hören Tommy und Paulina nicht gerne.
Ja, also Edda und Sarah Joel haben danach auch kurz so zusammengestanden, meinten auch, sie finden es unmöglich, dass der Pascal da jetzt da so ein Theater auch aus der Verabschiedung macht. Und dann kommt ja der interessante Moment, dass Pascal dann sagt, dass er ja weiß, dass auch Edda und Micha überlegt haben, Tommy und Paulina zu wählen. Mhm. Also erstmal, auch da gab es kein Replay, ne? Mhm. Also, weil ich hatte es auch nicht mehr so ganz im Kopf, ich habe es nicht mich daran erinnert, dass das passiert ist.
Ja, das Ding ist, Micha vergisst solche Dinge ja dann auch immer.
Er will sie
Wer erinnert sich dran, dass er ja auch Dennis wählen wollte, wird später in der Folge nochmal interessant.
Legendärerweise,
habe ich mir aufgeschrieben.
Aber ich war da bei Micha und Edda erstmal so, weil ich habe keine Recollection von diesen Events. Also das ist meiner Meinung nach nicht passiert. Das hat schon Pascal erfunden, oder? Die Tatsache, dass er angeblich
das gesagt
Tommy Paulina
hätte.
Wählen wollte.
Naja, es geht ja darum, dass sie sich das überlegt haben.
Ja, aber
haben.
Kann er Gedanken lesen oder was ist hier, was ist Pascals
Vielleicht
Mindpower?
Hatten sie da ja Gespräche drüber, dass sie das zumindest in Erwägung ziehen. Also es ging ja schon
ein Ja, aber warum haben wir die nicht gesehen? Das ist ja eine super wichtige Sache. Ja. Und wie gesagt, wenn, dann müsste dann hier der Replay kommen.
Ja, so. Da der wurde ja an einigen Stellen schon ausgelassen in der Vergangenheit bei solchen hitzigen Diskussionen.
Ja, also ich fand es auf jeden Fall komisch. Aber
es ist
hat
ja
auf
aber
jeden
auch
Fall
erstmal eine ziemlich neutrale Aussage, oder? Ich finde es auch krass, wie Micha und Edda bei solchen Dingen immer, vor allem Micha jetzt in dem Fall, so krass an die Decke gehen. Weil jetzt mal ehrlich, das Fass, was sie da deshalb aufmachen, ist doch schon wieder komplett unverhältnismäßig. Dass jemand sagt, ihr hattet euch das auch überlegt,
naja,
ob
aber
ihr das macht.
Es spricht ja für Micha dann, also es hat das Potenzial quasi auch auszustrahlen auf jetzt Sarah Ersin und Marvin Jenny, weil wenn die sehen, der war eh schon auch ein Verräter sozusagen, dann kann ganz schnell auch der Wind sich turnen gegen die. Und ich glaube, das ist halt seine Befürchtung, dass er denkt, er kommt halt als Verräter rüber.
Boah, das weiß ich nicht. Also genau, also das glaube ich schon, dass er nicht rüberkommen will wie ein Verräter, aber das ist nochmal eine komplett andere Nummer im Vergleich. Also er ist ja schon hinterlistig, was das angeht. Also damals in dieser Situation mit ganz am Anfang, als
Folge
Ryan
zwei.
Noch im Haus war, ganz genau. Das war ja auch ein zentraler Streitpunkt mit wer hat mit wem geredet, wer eventuell gewählt werden wird oder könnte oder was auch immer. Und da hat, wenn ich mich richtig erinnere, Micha ja nicht Dennis wählen wollen.
Sondern Marvin.
Sondern Marvin. Ja. Jetzt habe ich vergessen, welchen Punkt ich damit machen wollte. Aber
naja, er hat immer bestritten, dass er das gesagt hat gegenüber Ryan und hat gesagt, Ryan, du erfindest was.
Genau.
So, aber damals haben wir das Replay oftmals bekommen. Ja. Wir haben gesehen, dass es offensichtlich das Ganze sicher nicht stimmt, was er da gesagt hat.
Stimmt, ja.
Aber hier sehen wir es eben nicht und wie gesagt, für mich macht es auch keinen Sinn. Also ich glaube tatsächlich, dass Pascal das vielleicht sich irgendwie zusammengereimt hat oder interpretiert hat, aber es gibt, glaube ich, diese Aussage nicht von Micha. Und die ist sehr wichtig, wie gesagt, weil er sich halt krass dran aufhängt, also Micha und Edda. Und dann kommt ja das Thema, ich nenne es immer die sogenannte Elena Miras-Spirale.
Okay.
Weil sobald dieses Thema, weil irgendwie, wenn irgendwann mal dieses Ding, warum nimmst du meinen Namen in den Mund? Weil das ist halt so ein Totschlagargument. Ne? Da kann ja irgendwas geredet werden. Ja. Bei Elena Miras ist immer das Problem mit der Tochter. Wenn irgendjemand mal überhaupt sagt, ja, die Elena, die hat ja eine
von
Tochter.
Von irgendeiner Tochter redet,
genau,
das Wort
weil dann
Wort
ist immer
Tochter
sofort, drin. Nimm meine Tochter nicht in den Mund.
Ja. So.
Nimm den Namen meiner Tochter nicht in den Mund.
Ja.
Und das ist passiert ja hier die ganze Zeit. Ne? Es wird sich echauffiert darüber, dass überhaupt der Name genannt wird.
Ja.
Und so schaukelt sich das Ganze ja hoch. Wer bist du, meinen Namen in den Mund zu nehmen und so weiter.
Ich habe aufgeschrieben, Micha ist sofort auf 180 und Micha und Edda sind ein Traumpaar in der Hinsicht, denn sie lieben beide streiten. Und das muss man doch einfach sagen, oder? Das haben die beiden echt gemeinsam. Das übersieht man auch schnell.
Ja, und wie gesagt, das ist ja in dieser Folge die Love Story eigentlich, ne? weil sie finden jetzt lustigerweise nach dem Ende von Tommy Paulina eigentlich zusammen. Ne? Wir hören zum ersten Mal ein Ich liebe dich später. Ich habe es mir ganz dick und fett angestrichen.
Ja.
Das hören wir aufrichtig.
Das hat Micha sich hoffentlich auch in seinem Tagebuch angestrichen.
Ja, ja. Also Tara springt daraufhin Pascal zur Seite. Sie sagt, ich habe das auch so verstanden.
Ja.
Gib's doch zu, ne? Dieses Thema, sie wollten Tommy Paulina wählen.
Silva sagt dazu, Tara grillt die kleinen Hunde.
Genau, Silva parallel in der Laube mit Steffi beobachtet das alles.
Mhm.
Und Tara meint, sie will ab jetzt Micha richtig provozieren und merkt halt, dass sie ihn damit richtig triggern kann. Und er meint die ganze Zeit einfach nur, ich bin dir keine Rechenschaft schuldig, Tara, entschuldige mal, ich bin dir da keine Rechenschaft schuldig. Ich finde es immer so geil, wenn man merkt, dass ein Mensch dann immer so eine Formulierung immer wieder wiederholt, dann merkt man, er ist richtig stolz gerade, dass er die richtige Formulierung
hat. Dass er gerade so ein richtig geiles Argument sich so
ich bin dir dafür keine Rechenschaft schuldig, ganz ehrlich. Und das ist übrigens die richtige Art und Weise, das zu artikulieren.
Ja.
So, Lou.
Apropos artikulieren. Ja. Edda sagt ja zu Lou und Pascal, dass sie den ganzen Tag reden, das macht jetzt keinen Sinn. Ich habe hier nämlich nur Singular, wie eine asoziale Rotzgöre. Also ich weiß nicht genau, auf wen das bezogen ist. Und da habe ich mich gefragt, ob sie ihrem Freund mal zugehört hat. Ich meine, in dem Fall, hat das sich gut und gewählt ausgedrückt. Aber ich kann es nur noch mal wiederholen. Was rotzt der denn ansonsten den ganzen Tag aus seinem Maul?
Ja, das ist auch Ed Paulina, die literally etwas aus ihrem Maul rausgerotzt hat. Naja, dann kommt Lou. Wo sind wir denn hier in der Freunde-Finden-Show? Ne, weil da kommt dieses auch übliche Argument von wegen, wir sind hier nicht, um beste Freunde zu finden.
Ja.
Und dann finde ich auch ein denkwürdiger Satz, wenn ich den lieben Gott nominieren will, dann nominiere ich ihn halt.
Da kann wirklich niemand kann auch was gegen
dann
machen.
Dann ist es so, das ist halt das Spiel. Auch der liebe Gott muss dann hier mitspielen. So. Der kann sich auch nicht dann aufhängen an irgendwelchen freundschaftlichen Bünden.
Ich finde, was man direkt am Anfang dieser Folge merkt, ist, dass diese Dynamik sich extrem verändert hat, dadurch, dass Tommy und Paulina ausgezogen sind. Und ich finde, ein Ebenbild davon ist immer dieser Küchentisch, verstehst du? Oder dieser Gartentisch, meine ich jetzt. Also der direkt am Haus dran ist. Weil wer auch immer gerade so ein bisschen gefühlt die Oberhand hat im Haus, der sitzt dort und dominiert den so. Und von dort aus bepöbelt man dann alle, die in der Laube sitzen und ansonsten so ein bisschen durchs Haus kreuchen und fleuchen und sich in den Ecken verstecken. Und in der Szene sitzen dann eben Silva und Steffi, Dennis und Tara. Auch krass, weil die hassen sich ja anscheinend auch forever bis aufs Blut, aber irgendwie gehören sie dann auch zusammen.
Zweckgemeinschaft.
Ja, und Lou und Pascal, während Edda und Micha dann, glaube ich, sich zum ersten Mal in die Laube verkrümeln müssen.
Ja, das habe ich mir auch. Also
Laube ist immer für die Aussätzigen.
Rein optisch aufgefallen, dass sich diese, ne, das ist ja eine Neuerung gewesen, diese Laube, dass das jetzt schon so ein Ding ist, dass da einfach man als Außenseiter hat man in der Laube nur noch Platz quasi.
Ja.
Und das ist mir auch aufgefallen, Also wie gesagt, Lou kommt mit diesem Gott-Ding und Edda sagt ihren Satz mit der asozialen Rotzgöre und so weiter. Und auch das Thema, von wegen, ich höre den ganzen Tag nur den Pascal, die haben solche Ego-Probleme, die hören die ganze Zeit nicht auf zu reden und so. Micha ist auch richtig genervt von Tara vor allem, also die triggert ihn vor allem. Und
bewusst.
Edda meint auch, die fühlen sich als was Besseres, nur weil sie bei Köln mitspielen. Das ist eigentlich ziemlich peinlich, weil ich die Sendung ziemlich Schrott finde. So, das ist mal auch eine amtliche Medienkritik an der Stelle. Also krass, dass man hier so gegen eine so krasse.
Aber bei Paulina war es okay.
Ja, ja.
Genau. Muss man da sagen.
Hat sie wahrscheinlich nicht gewusst, dass die da auch mal mitgespielt hat. Naja, Micha, Pascal und Dennis auf der Terrasse. Pascal erklärt nochmal alles, von wegen, er hat gesagt, dass du überlegt hast, Tommy Paulina rauszuwählen. Mhm. Micha geht daraufhin zu Edda und will
die
das
haben
Ganze.
Vielleicht diesen Schnipsel auch einfach nicht gefunden.
Ja, ja.
Ich meine, wenn die da 24 Stunden am Tag filmen, da geht so ein Schnipsel vielleicht auch einfach mal unter.
Den wird schon geben, aber den haben die aber nicht gefunden.
Haben die nicht gefunden, ja.
Naja, aber Pascal erklärt es ihm dann nochmal, so von wegen, es war Edda, die das behauptet hat, also die irgendwie die das Ganze ins Rollen gebracht hat mit dem Ding. Und dann ist nämlich, weil dann will ja Micha von Edda jetzt genau wissen, was da jetzt einfach
ist. Aber ich habe hier aufgeschrieben, Micha sucht Streit in Runde 2. Ich glaube, das war schon von Micha initiiert. Also Pascal erklärt ihm das dann, aber Micha kriegt auch einfach nicht genug. Der fängt dann richtig Runde 2 von dieser Diskussion
an. Aber dann kommt ja Pascal mit so einer ganz ruhigen Stimme und meint so, pass mal auf.
Genau, und versucht es ihm dann auch zu erklären und zu deeskalieren.
Pass mal auf, hier.
Und Micha eskaliert und eskaliert.
Und das war, ursprünglich war das Edda. So, die hat das mal. So, und dann schnurstracks wie Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen. Micha geht ins Wohnzimmer zu Edda und stellt sie zur Rede und will rausfinden, ob da jetzt was dran ist an der ganzen Geschichte. Mhm. Und sie sagt eigentlich nur, sie sitzt neben Jenny und sagt so: Nee, kein Bock, ich habe jetzt keinen Bock, der soll herkommen.
Genau.
So, dann soll er halt mich fragen, was da los ist.
Ja.
Und dann auf
aber
einmal.
Aber es ist ja auch komplett, also es ist, man weil sieht manchmal auch, wie fucking kindisch das auch einfach ist, dass Micha dann wirklich wie so von der Tarantel gestochen da reingreift, Edda, komm jetzt raus, weil wir müssen unbedingt klären, ob du das jetzt mal gesagt hast oder nicht. Und Edda hat einfach mal ganz kurz einen erwachsenen Moment vielleicht auch, wo sie sich halt denkt, es ist doch komplett egal auch. Ist doch egal, dann hat er das
ich
halt gesagt.
Ich glaube nicht, dass ein erwachsener Moment dahinter steckt. Aber ich glaube, dass die todesgenervt
halt
ist tatsächlich. Dass sie auch schon von Grund auf ein Biss oder so eine gewisse Konfliktscheue auch in sich trägt. Also sie hat nicht so, ich glaube, sie hat
dass
deutlich
sie
weniger Bock auf Streit
redet als,
Micha.
Direkt,
Genau, also ich finde, das ist ihr ganzer Modus jetzt. Weil ich finde, bei Edda merkt man in dieser Folge psychologisch, dass dieser Wegfall von Tommy und Paulina bedeutet, dass die beiden jetzt mehr in der Schusslinie sind. Weil
und nicht mehr halt
jetzt,
ihre Bodyguards haben.
Genau, sie haben jetzt nicht
mehr. Sie waren halt nur die Hunde, aber Tommy und Paulina waren die Hundehalter.
Richtig, Herrchen und Frauchen. Und die sind jetzt eben weg und jetzt sind sie mehr in der Schusslinie und da hat sie eigentlich keinen Bock drauf. Ich glaube, dieses ganze Thema, ich will eigentlich gar nicht mehr in der Exit-Challenge antreten, hat auch damit zu tun, dass sie so denkt, ohne die, jetzt müssen wir ja quasi selbst irgendwie da durch uns durchkämpfen.
Ja.
Total. Das ist jetzt zu viel, auch jetzt at this point nach 2,5 Wochen Sommerhaus, auch irgendwie too much, glaube ich.
Die sind total resigniert, ja. Naja, aber zurück zum Streit. Also Micha möchte, dass Edda rauskommt, Edda will nicht. Micha kann das natürlich absolut wie
du
immer
mir die
nicht akzeptieren. Und die beiden schreien sich einfach nur an und da kommt einfach die Streitliebe auch zwischen den beiden. Also ja, in dem Fall ist es schon eher, es ist keine Liebe, die da zum Vorschein kommt. Ich habe mir dazu nur aufgeschrieben, es ist der absolut unnötigste Streit im ganzen Sommerhaus. OMG, so peinloh. So habe ich es aufgeschrieben.
Ja.
Und so würde ich das, glaube ich, auch immer noch unterschreiben.
Ich glaube halt wirklich, dass er diesen Cue von Pascal, das dahinter Edda steckt, sehr dankbar aufgenommen hat, dass er endlich mal wieder gegen Edda was machen konnte.
Endlich.
Ja, weil
so viel Harmonie.
Er weiß einfach, dass er das irgendwie kann, die kann er beherrschen. Da kennt er die richtigen Triggerpunkte so.
Dass sie sich auch die ganze Zeit streiten und so, ne? Er
liebt
das irgendwie.
Ja,
er muss das immer wieder anfangen mit allen möglichen Leuten.
Ja, er hört nicht mehr auf. Er eskaliert sie auch immer bis zur Endstufe.
Ja, ja, 100%.
Und weil er einfach weiß, wie er sie ansprechen kann. Und bei anderen weiß er das nicht so sehr, wenn er mit Pascal streitet. Dann
die
immer
gehen
so ein bisschen,
da nicht so drauf ein.
Ja, so ein bisschen unbeholfen auch immer, finde ich.
Ja, oder Pascal redet dann halt mit ruhiger Stimme zurück. Und nicht wie so eine Edda, die dann halt anfängt, komplett rumzuschreien.
Ja, und ihr kann halt dann immer wieder eben, da kann er der Besondere sein, kann dann immer wieder, was bist du denn jetzt hier so? Hä, was meinst du?
Da kommt wieder die Akro-Edda raus.
Ja, genau.
Ich hab dich doch nur eine halbe Stunde komplett wegprovoziert.
Ja, ja. Dann ist es aber so, Pascal kommt ja rein dann ins Wohnzimmer und Edda explodiert. Du redest den ganzen Tag nur Scheiße, meine Ohren bluten langsam. Und dann kommt Lou auch dazu. Nur weil ich meine Meinung sage, rede ich Scheiße. Ich bin 35 Jahre alt, Alter. Edda wirft ihr dann auch vor oder den beiden auch vor, dass die beiden jetzt so an Tara kleben, was ja auch funny ist, weil die halt wirklich halt wochenlang jetzt an Tommy und an Paulina geklebt sind. Und auf einmal ist es dann so, dass Micha und Pascal Kopf an Kopf stehen.
Und Energy im Raum ist kurz vor Faustkampf.
Ja, richtig. Komm, pack nochmal die Tasche, du Choleriker. Ja. Fand ich auch stark. Das ist ja der erste Moment, wo sie Kopf an Kopf stehen. Das ist noch nicht der Turban-Moment, habe ich ihn jetzt mal genannt. Der kommt ja später nochmal. Ja. Aber hier finde ich auch immer, also ich finde, sie haben das auf jeden Fall richtig analysiert, dass er halt ein Choleriker ist und dass man 100%. Ihn damit auch treffen kann. So.
Aber ist er davon getroffen? Weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, ob er davon
getroffen ist. Man kann ihn auf jeden Fall so nennen, stimmt.
Genau, also das ist eine treffende Formulierung, also eine treffende Bezeichnung für ihn ist auf jeden Fall.
Ich habe mir auch aufgeschrieben, Edda hat echt den Nerv, andere als asoziale Göre, so nennt sie die anderen, zu bezeichnen und stellt sich da ins Haus, macht die Leute rund und benutzt so Worte wie behindert und so.
Ja, also genau, hier wurde ja auch sehr viel gepiept, mit so einem Miauen auch immer. Mhm. Ne? Hast du gehört, dieses Miau-Geräusch? Damit wurde dann so...
Genau, ja. Das Wort, ich schätze mal das F-Wort, oder?
Ist ja, genau, also das kommt dann später nochmal, aber hier wurde auch schon viel gepiept, aber genau, später kommt es nochmal, aber wir können dann gleich mutmaßen, was dahinter steckt, hinter den ganzen Piepsaktionen.
Ja, ja, ja.
Hier war dann noch, der größte Lappen bist du, sagt Pascal, und Micha sitzt im Sprechzimmer und sagt, ich lasse mich doch nicht von so einem Hampelmann, so einem kleinen Hampelmann einschüchtern, vielleicht hat er das kleine Männerproblem, sollte er mal diagnostizieren lassen.
Ja, genau, das habe ich auch aufgeschrieben, dass Micha ein Ego-Problem diagnostiziert und allgemein fragt man sich ja in vielen dieser Szenen, ob die beiden einfach über sich selber reden. Also sowohl Edda, die dann andere dafür rund macht, dass sie sich irgendwie so asozial verhalten würden und ausdrücken würden und was sie für Worte benutzen, oder Micha, der dann irgendwie von einem Ego-Problem spricht oder von ihr hängt euch an die anderen dran. Also irgendwie ist ganz viel Projizieren immer bei Micha und Edda am Start.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, Jenny und Pascal halten sich deswegen auch so
Lou
raus.
Und Pascal?
Ich meine Jenny und Marvin halten sich deswegen auch so raus, weil ihnen das bisschen klar ist, so, dass es irgendwie ein bisschen absurd ist, wenn man sich über dieselben Sachen aufregt, die man selber. Also die sind so ein bisschen mehr self-aware, glaube ich.
Ja, wobei Marvin das jetzt schon auch macht. Jeder macht das wahrscheinlich. Jeder Mensch auf dem Planeten macht das wahrscheinlich ein bisschen.
Man könnte ja auch sagen, ne, Pascal und Micha könnten jetzt in diese Tommy-Position rücken, weil jetzt der Papa ist weg sozusagen, aber jetzt gehen die beiden so voll
rein. But they don't guard it, you know.
Ja, genau, und weil ich glaube, also,
sie haben nicht das Zeug dazu.
Micha, glaube ich, ist, genau, er erkennt selber, dass er nicht das Zeug dazu hat. Also das ist dieses ganze Thema, ich habe keinen Bock mehr. Und Marvin, glaube ich, macht es auch taktisch, dass es auch nicht die schlauste Position ist, jetzt der neue Tommy zu sein, weil du dann halt auch super schnell wieder rausfliegen könntest.
Ja,
so.
Ja.
Und deswegen ist da so ein Vakuum, was eigentlich ja Silver füllt.
Füllen könnte,
Ich glaube, er füllt es auch und er ist schlau genug, dass er es eben nicht so offensichtlich macht, sondern weiterhin den Silver der letzten Tage macht, dass er eigentlich gar nicht mehr vorkommt und sich zurückhält und einfach nur noch Spiele ballert und quasi sich nur noch darauf konzentriert und alles andere so an sich abprallen lässt.
Und eine Person, die diese Lücke auch füllen könnte, ist Tara. Und das finde ich irgendwie auch ein bisschen iconic, weil ich habe das Gefühl, selbst... Also jetzt reden wir darüber, dass diese Position immer so ein bisschen von so einem Mann besetzt ist, ne? Ja. Oder so fühlt sich das irgendwie in der Regel an. Also oder dann denkt man an Silver oder man redet ja nicht davon, oh, Jenny könnte dann diese Position besetzen oder so. Und das finde ich irgendwie ein bisschen iconic.
Tina.
Tara, Tina, ja.
Ersin.
Von allen Personen auf jeden Fall kommt die mir als erstes in den Kopf. Aber dass Tara wirklich, also die hat einfach so die Zügel in der Hand und das finde ich irgendwie cool.
Ja, genau, es ist so... Tara und Silva sind halt schlau genug, dass sie halt nicht sich da eben da auf die Terrasse so breitbeinig hinsetzen und so die Shots callen, sondern halt eher das im Sprechzimmer alles erledigen.
Ja, ja.
So. Ja,
gut.
Dann ist es so, weil jetzt kommt diese ganze Sache. Ich habe mir zwischenzeitlich hier mal nämlich aufgeschrieben, Edda und Micha wirken viel inniger ohne Tommy und Paulina, habe ich mir mal aufgeschrieben.
Vielleicht liegt es ja daran, dass Tommy und Paulina auch die ganze Zeit versucht haben, Keile zwischen die beiden zu treiben mit ihren Fragen.
Das kommt erschwerend hinzu, ja.
Und sie sich deshalb regelmäßig fast getrennt hätten.
Auf einer Skala von 1 bis 100. Wie,
wie sehr hasst ihr euch?
Wie sehr hasst ihr euch? Ja. So, dann kommt das Spiel auf dem Kreuzweg.
Ja,
ne?
Kreuzworträtsel.
Ich bin ja nicht dumm, ich bin deutsch, ich kann Wörter, kann ja nicht so dramatisch sein, sagt zum Beispiel Lou.
Also ich muss sagen, ich könnte mich da niemals halten. Ich fand das extrem beeindruckend. Ja. Also das sieht natürlich einigermaßen leicht aus, aber die müssen an so einem wobbeligen Seil in 20 Metern Höhe hoch und runter, kreuz und quer klettern. Das ist schon körperlich extrem anstrengend.
Ich glaube auch, dass es hart auf die Arme geht.
Ja.
Also Silva hat es ja auch thematisiert, ne? Ich bin 95 Kilo Mann. weißt du, wie das zerrt? Weißt du, wie man sich nach unten drückt?
Ja, hat er seine Arme danach mal gezeigt?
Ja, er hat ja immer den hier gemacht. Ne? Er hat immer quasi sich so an den Ellbogen so eingehakt. Das war, glaube ich, auch die schlauere Variante.
Wie so ein
weil
Rucksack.
Das halt schon krass auf die Arme geht, glaube ich, auch.
Ja.
Einfach. Und ich habe mir wieder Marvin-Moment notiert, den ich jetzt einfach immer beachte, wenn es zu spielen geht. Wie steht es um die sogenannte Klöten-Situation?
Oh nein, warum?
weil er das selber... Er
hat
das
wieder thematisiert?
Nee, er macht es ja immer selber. Er kam an und es wurde reingeschnitten, wie er so sich da so rum...
Er zippelt sich da mal rum.
Und dann meinte, boah, meine Klöten, Mann. So.
Ach Mann, ja.
Weil, ne, er hat es ja, wie gesagt, wir haben es ja schon häufig genug gemacht, er ist ja
so
selber schuld.
Das ist ein bescheuertes Wort, oder?
Klöten.
Ja. Ja. Hätte auch ein Wort sein können in diesem Kreuzworträtsel.
Ja, da waren wieder einige spannende Sachen dabei, auf jeden Fall. Sarah Joel und Ersin werden da oben gefahren, was wir ja schon gehört haben, dass ein Problem ist, ne? Iconically, die Rückenprobleme von Sarah
sie
Joel. Wenn ich da hochfahre, sterbe ich eventuell. Und ja. Ersin, der immer daneben steht und Sarah das so sagen lässt und dann aber selber sich in die Hose scheißt. Und dann, weil er hat dann oben auch gemeint, boah, ich fand es schon am Boden ziemlich hoch. Und dann,
ja,
war er so oben.
Ist doch so. Wirklich, warst du mal bouldern in deinem Leben? Hast du das mal
ich
gemacht?
Ich habe einen Fernsehbeitrag mal gemacht, wo ich meine Höhenangst therapieren wollte und da war ich bouldern.
Ja, weil ich habe das Gefühl beim Bouldern, man steht so davor und denkt sich, ah ja, das ist ja überhaupt nicht hoch. Und dann klettert man so zwei Steinchen hoch und guckt runter und denkt sich, uiuiuiui, ich bin noch 5 Meter hier hoch. Ist es nicht, sondern 50 Zentimeter ist man vielleicht oben.
Ja,
ich finde, Höhe sieht von unten immer so viel weniger hoch aus.
Ich war ja letztes Wochenende im Skyline Park, wo das zweithöchste Kettenkarussell der Welt steht.
Das finde ich jetzt noch krasser mit der Info, dass du Höhenangst hast.
Ja.
Ah, naja, das wusste ich schon, hast du, glaube ich, schon auch da erwähnt. Aber
was denn? Dass ich Höhenangst habe?
Ja, und dass du das trotzdem gemacht hast.
Ja, genau. Und das ist halt crazy hoch.
Ja.
Also diese Höhenchallenges, die sind schon krass. Also es ist ja, du kannst halt nicht über den gewissen Punkt von wegen, ich bin dann einfach so starr und kann dann nicht so klar denken und kann dann mich nicht so schnell bewegen auch, so wie Sarah Joel jetzt auch hier, die dann einfach so, ja, ich kann das hier zwar stehen so, ich halte es schon aus, aber ich kann jetzt nicht so
noch was machen, ja.
Viel machen. Also ich kann da vielleicht so ein bisschen links, rechts klettern, aber dass ich dann so ganz schnell bin und von oben nach unten und so, das ist halt eine andere Hausnummer.
Ja, ich kriege da auch sofort Angst. Also es ist ein bisschen bescheuert, weil man kann ja auch so geradeaus laufen. Zum Beispiel sagen wir mal auf einem Balken balancieren in der Höhe oder so.
Ja.
Oder dann irgendwie über eine kleine Lücke springen oder so. Ich kann mich da schon reinversetzen. Das ist schon eine große Überwindung in der Höhe.
Zeugungsakt mit 9 Buchstaben.
Das war direkt so ein schweres Wort als erstes, oder? Ich glaube, das haben die auch extra direkt zu Beginn gemacht, weil, weiß ich nicht, um die alle direkt mal zu demotivieren.
Es ist ja wieder mal typisch Sommerhaus. Ich liebe es einfach.
Steffi und Silva,
ja.
Die Profis einfach direkt, figuren is out, die sind die ganze Zeit cool, die sind ruhig. Iconic irgendwie. Also die sind da echt ein gutes Team in dem
ja,
Spiel, oder?
Beischlaf, ne?
Also Beischlaf, genau. Sorry, wurde es nie aufgelöst. Entschuldigung, ich wollte jetzt diesen Cliffhanger nicht.
Du hast es nicht gesagt. Aber
tut mir leid.
Alle kommen auf das Wort Geschlechtsverkehr, was ja einfach
und
geil
alle
ist.
Fangen an zu
ja, weil alle das versuchen erstmal und man denkt so, gib mir mal ein E für Geschlechtsverkehr.
Oh
und man denkt sich so, wie um alles, wenn du das denn hinkommst.
Ich kann einfach nicht mehr. Wirklich, also du siehst, also man sieht ja, das Wort ist relativ kurz mit 9 Buchstaben. Okay, es ist ein bisschen länger, aber relativ kurz. Geschlechtsverkehr ist so ein langes Wort. Nee, ich kann das einfach nicht mehr. Dass sie dann wirklich anfangen, die Buchstaben zu zählen, ob das Wort dahin passt, oder?
Ich glaube, es ist halt auch Verzweiflung, weil du willst irgendwas machen und dann ist es halt so manchmal Aktionismus, ne? Dass du dann einfach, du kommst ja nicht auf die Lösung, aber du kannst jetzt auch nicht,
versucht,
weil du halt auch, ne, du bist ja Seite an Seite. Das heißt, der Partner weiß immer nur, der kann nichts machen, außer dir Buchstaben geben.
Ja.
Und wenn du dann selbst nicht auf die, Ja, aber wenn du dann selbst nur die Lösung, also nur das so optisch vor dir siehst, dann denkst du so, ja, ich muss jetzt hier ihm irgendwas zu tun geben, weil sonst denkt er, ich bin komplett blöd. So,
Ja.
aber dass wieder mal die Leute nicht gegenseitig das Wissen haben, dass es schon schwere Wörter sind, dass es nicht so einfach ist,
Nee.
das schockiert mich immer wieder. So dieses Wissen um Sommerhaus, dass es einfach immer gemeine Begriffe sind.
Nein, die anderen Begriffe waren gar nicht so gemein. Der war schon wirklich am gemeinsten.
Ja,
Ich weiß nicht, ob
also
ich da drauf gekommen wäre.
Glitzerplätzchen am Kleid.
Paillette, ganz
Ja, dann
einfach.
schreib es mal.
Ja,
Ja,
okay. Ach so, meinst du das, dass es halt schwer zu buchstabieren ist? Ja, aber Beischlaf auf das Wort ist es ja schwer zu kommen. Und das ist ja noch gemeiner. Wenn du es
kommen, ne?
falsch, ja,
Ja.
wenn du es falsch buchstabierst, okay, dann buchstabierst du es halt nochmal um im Laufe des Spiels. Aber
Muskelorgan im Mund.
ja,
Gaumen.
ganz eindeutig Gaumen. Ja.
Ja,
Aber
Strumpfhalter, Mehrzahl.
da war es doch auch so, dass Jenny wusste, dass es Strap oder ist direkt auf Strapse gekommen,
Ja,
aber weil sie
Jenny
es
ist
dann
sowieso
so,
ein eigener
ich
Fall.
weiß, aber weil sie es dann halt mit ihrer Methode da so falsch gezählt hat, dachte sie, nee, nee, das kann nicht sein,
Ja,
das
sie
kann
hat
nicht
aber noch nie
sein.
ein Kreuzworträtsel gemacht in ihrem Leben, oder? Also.
Naja, ich weiß nicht, was ich zur Verteidigung sagen soll.
Nix.
Ich denke mal, wenn man da oben in der Höhe ist, kann sowas vielleicht passieren, weil, also sie, ja, ich kann jetzt auch, ich habe versucht, eine Verteidigung zu finden, aber
Also, dass du
ja,
immer
in
noch
dem
im
Moment
Jenny-Fanclub
aus.
bist seit letzter Woche, als sie da ihre Ansprache bei der Nominierung gehalten hat, verstehe ich nicht.
Naja, was war da? War da was Problematisches? Hat sie nicht einfach nur ein bisschen dummes Zeug geredet?
Ja, saudummes
Was halt
Zeug. Sie hat
überhaupt keinen
Marvin.
Sinn gemacht hat, aber
Nie kein
ansonsten.
Mann steht so hinter mir wie
Ach
Marvin.
so, ja, aber das tut mir eher leid.
Ja.
Das ist jetzt nicht so was vom Level, was rotzt sie da aus ihrem Maul?
Die rotzt auch
Das
einiges
ist
aus ihrem
so
Maul.
eingeflügelter Begriff für mich in meinem Leben
Ja.
mittlerweile.
Ich glaube, ich habe sonst, also Glitzerplätzchen am Kleid. Marvin, woher soll ich das wissen? Weißt du überhaupt mal was? Ist dann auch die
Marvin,
Frage.
Alter.
Ersin sagt zu Sarah: Ich brauche das hier alles nicht, Sarah. Ich helfe dir nur bei deinem Job. Und
Ja,
das ist bestätigt mich ja seit Tag 1 auch mit meiner Theorie,
dass die
ne?
da nur als Showpaar drin
Ja, und
sind.
ich habe das ja lang und breit erklärt hier, meine Theorie, dass er quasi mitmacht, die Show lässt sie machen, aber er kann halt nicht in dem Sinne mitspielen, weil er kein Schauspieler ist oder weil er sich da nicht sieht in dieser Position, dass er jetzt eben zurückschreit, wenn sie ihn anschreit oder so, sondern er lässt es alles über sich ergehen und er kommt dann so übelst als distanzierter Husband
Naja,
drüber,
was er halt auch ist
was
am
er
Ende
auch bis
des
zu gewissem
Tages.
Maße ist, aber ich glaube nicht so. Also ich glaube, dass er sich so einfach permanent anschreien lässt und einfach nichts dagegen macht, sondern einfach nur sagt, alles klar, Sarah, alles okay, alles klar, Sarah, ja. So, das glaube ich halt nicht, dass er im echten Leben so ist. Und das bestätigt mir jetzt hier ein bisschen wieder.
Bin ich mir nicht sicher.
Was?
Ich sehe ihn so im echten Leben.
Dass er so
Ja, interessiert ist
interessiert ist.
100%.
Nee, glaube ich, ja, bis zu einem gewissen Grad
Und dass er sich
natürlich.
einfach so verpisst. Es gibt Streit, na gut, ich gehe ins Casino.
Ich gehe puff.
Es ist doch so.
Ja, sehe ich auch bis zu einem gewissen Grad. Aber jetzt auch in dieser Folge sind doch wieder so ein paar Szenen drin. Er entschuldigt sich später bei ihr wegen irgendwas und geht so zu ihr hin und meint so: Ey, da wollte ich mich echt bei dir entschuldigen, Sarah. Da merkt man doch, das ist doch nicht konsequent,
Die Rolle.
diese Rolle.
Ja, gut. Ich weiß von nichts, keine Ahnung. Da bin ich überfragt.
Okay. Reimt sie auf Uschi?
Friteuse. Ja, das war eine Fangfrage.
Es war halt geil, weil
Es war eine Fangfrage. Wir haben doch
alle.
alle ans Gleiche gedacht.
Ja, aber du musst halt dann mal sehen, dass ja das U schon drin steht. So. Und dann kann ja nicht
Ja, und es.
SCHI sein. Das geht ja
Genau, es
nicht.
ist halt ein Wort mit 5 Buchstaben, was sich auf Uschi reimt,
Ja. Was nicht
was ja
irgendwas mit
nur
SCH
ein,
sein kann.
aber genau deshalb machen sie es ja, es gibt nur eine Möglichkeit.
Ja.
Wäre ja dumm, wenn es sowas wie Luschi
Ja,
und so
und so
weiter
weiter.
wäre, weil dann gäbe es ja verschiedene Optionen.
Ja.
Also ja, haben sie schlau gemacht.
Ja, niemand hat
Die
es schlau gemacht mit
Spielemacher.
dem Lösungswort, weil niemand auf Friteuse gekommen
Nee,
ist.
Steffi und Silva waren so nah dran.
Ja. Aber kam nicht drauf. Rückkehr vom Spiel, Marvin und Jenny, halt die Fresse, sie ist verletzt, er will nicht mit ihr drüber
Er sagt
reden.
zu ihr, halt die Fresse.
Ja.
Ja.
Ja. Ich erwarte eine halbe Stunde und Konzentration von dir. Und
gibt immer wieder die Schuld an allem, ja, was er am besten kann.
Ja, aber das ist ja, dazu ist, deswegen, das ist ja immer das Geile an diesen Spielen, wo beide auf einer Seite, also wo beide auf anderen Seiten stehen. Mhm. Weil dann ist immer die Situation, die eine Partei sieht nicht, was die andere gerade zu machen hat. Und das ist halt.
Ja, und er hat halt auch null Empathie, dass er sich doch einfach mal reinversetzen kann, selbst wenn er es nicht sieht. Er sagt ja auch, hat ja letzte Folge auch gesagt, wie soll er denn wissen, dass was frauenfeindlich ist, wenn Jenny ihm das nicht sagt?
Ja.
Nee, selber denken geht
nicht. Micha versus Edda im Sprechzimmer, sie rennt heulend raus und Micha bleibt dann so alleine zurück und sagt, dies beknattert einfach manchmal. Das ist einfach so.
Ich habe erstmal hier aufgeschrieben, dass, also bevor das alles kam, dass Tara die Schürze jetzt als Uniform trägt. Weil sie ist einfach full on im Housewife-Mode.
Die schöne Schürze.
Und sie sitzt da zu Hause in dieser, oder steht da rum, hat diese Schürze an, hängt die Wäsche auf, hat für die anderen gekocht.
Ja,
sie ist einfach Treadwife-Made. Goals. Und ist es nicht auch so, bevor sie da auch zurückgehen oder auf dem Weg zurück ins Haus, dass Sarah Ersin umarmt, überschwänglich und sagt, du bist mein neuer Held.
Ja, ja.
Und es ist total weird. Es ist so ein absolut weirder Moment.
Ja.
Weil erstens auch warum? Weil sie waren ja gar nicht so gut im Spiel. Wo ist er jetzt ihr Held? Man checkt gar nicht, oder?
Nee, man checkt es nicht, aber es ist Teil dieser Fassade, die halt einfach bröckelt.
Ja.
Man merkt so, die haben nicht das Zeug dazu, diese Rolle, die sie sich ausgedacht haben, bis zum Ende durchzuziehen.
Meinst du, und das ist jetzt der wahre Moment, dass sie ihm so um den Hals fällt?
Nein, ich glaube einfach, doch, also ich glaube, wie gesagt, das ist eine dysfunktionale Beziehung, aber sie ist nicht auf diesem Nonstop-Konfro-Level wie in den ersten zwei Tagen.
Na gut, aber welche dysfunktionale Beziehung ist das?
Ja, aber
sie
tun ja so.
Es geht ja immer um den Wechsel.
Das ist ja das Problem. Sie tun doch so in den ganzen Nominierungen von wegen, ihr habt jetzt gesehen, bei uns ist echt immer was los. Wir sind ja wirklich immer am Streiten die ganze Zeit. Und da merkt man, so wollten sie gesehen werden. Sie wollten als
Wer will nicht so gesehen
werden? Ja, aber das ist halt das Weirde bei Sommerhauspaaren, dass die so gesehen werden wollen, dass sie so die absoluten Streitpaare sein wollen. Und hier merkt man einfach, it's not that deep, so. Die haben Streit, die sind, haben genügend Probleme in der Beziehung, aber es gibt auch die lichten Momente, wo einfach, das ist ja auch klar, ne? Du kannst ja nicht nonstop einfach in derselben State of Mind sein die ganze Zeit.
So, und jetzt habe ich nämlich zurück zu Micha und Edda aufgeschrieben, dass sie dann als nächstes zurückkommen, sich die ganze Zeit anmeckern. Micha beleidigt Edda öfter als kleines Kind und das ist wieder ein perfektes Beispiel für Projektion, weil er sich ja auch die ganze Zeit extrem kindisch verhält und das ihr aber ständig vorwirft, dass sie sich wie ein kleines Kind verhalten würde.
Ja, ich meine, das ist ja einfach auch ein bisschen so sein Minderwertigkeitskomplex, glaube ich, so, dass er sich, hat man ja auch letzte Woche gemerkt, als etwas Größeres darstellen will, von wegen, ich habe drei Unternehmen, habe so viele Mitarbeiter und
300
so.
Millionen
und sie
Frauen,
ist halt die Influencerin, die ganze Zeit nervt, weil die alles filmen muss. Das hatten wir in den ersten Folgen ganz viel, so von wegen, du schaust nur noch in dein Handy rein und der Hund ist wichtig und alles Mögliche. Und ich habe hier bin der Erwachsene.
Du bist ein Kind
ich bin der Versorger sozusagen.
Ja, eine Rolle, der er halt in keinster Weise gerecht wird und das halt so versucht zu kompensieren, indem er alle halt so unter sich stellt und beleidigt und so, ne?
Ja.
Um das irgendwie so ein bisschen zu fühlen. Schade für sie.
Schade für sie.
Und es scheint irgendwie halt auch gar nichts mit ihm zu machen, immer wenn sie weint. Das finde ich auch krass. Also er macht sie ja regelrecht fertig, beleidigt sie und dann sitzt sie weinend vor ihm und er ist so, hä, warum weint die denn jetzt?
Ja, aber das andersrum macht wirklich gar nichts. Das haben wir auch schon oft genug, aber andersrum ist ja Edda auch überhaupt nicht beeindruckt davon, wenn er verletzt ist.
Würdest du sagen, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass sie super liebevoll auf ihn eingeht, wenn er verletzt ist, aber sie reagiert schon darauf. So in meiner Erinnerung, oder nicht?
Ja, also.
Dass sie dann schon
zumindest
ihn fragt, was los ist.
Naja,
das kann man ja von Micha an der Stelle schon mal nicht behaupten.
Dieses ganze Ding mit den Zärtlichkeiten und so. Und mit,
nee, genau, liebevoll ist sie jetzt nicht.
Sie ist einfach nicht supportive.
Wobei, kommt drauf an.
Und das
an.
Ist natürlich auch kein Wunder. Das ist, wie gesagt, ist der Teufelskreis seit Folge 1. Dass er ist pissed, sie ist pissed und das steigert sich dann immer weiter.
Aber darf ich mal ganz kurz eine Sache in den Raum stellen? Weil natürlich sehe ich das 100%, dass Edda nicht liebevoll ist mit Micha. Ist Micha liebevoll mit Edda?
Ja, also es gibt Ansätze davon. Jetzt, wie gesagt, diese Folge ist es ja so liebevoll wie noch nie bei den beiden. Und zumindest tut er manchmal so, als würde er ja ihr nah sein wollen.
Ja, aber das,
und das hat man andersrum gar nicht.
Wie wenn er sie Schnurzelbärchen nennt und dann so
nein,
mit
nein,
so einer
nein, das nicht.
Stimme
das ist natürlich Provokation.
Das ist komplett provokant.
Natürlich,
ja.
Aber die Tatsache, dass er manchmal, also vor den Spielen zum Beispiel, Thema Motivation und so, wo sie dann immer wieder so abblockt von wegen, was ist denn jetzt mit dir, warum bist du jetzt so, wo sie dann einfach keinen Bock hat auf dieses sich gegenseitig motivieren oder jetzt auch beim, wie gesagt, dieses Thema ins Bett gehen und dann kuscheln oder so.
Aber das ist ja was er von ihr einfordert.
Ja.
Aber er gibt ihr das ja nicht. Er ist ja nicht so jemand, der sie dann einfach mal in den Arm nimmt, sondern er fordert ja von ihr die ganze Zeit Liebe ein.
Ja, ja. Ich sage ja nicht, dass das.
Und das wollte ich einfach mal ganz kurz in den Raum stellen. An welchen Stellen ist Micha denn liebevoll mit Edda?
Das ist natürlich nicht vergleichbar mit einer menschlichen, also mit dieser, mit der menschlichen liebevoll Art, die wir alle kennen.
Mhm.
Aber wir müssen da ein bisschen abstrahieren und halt sagen, was ist im Rahmen von Micha möglich, liebevoll zu sein?
Wie meinst du?
Und da sehe ich Ansätze davon, dass er das versucht, aber halt überhaupt nicht kann. So.
Nee, da gehe ich nicht mit.
Oh.
Doch. Weil immer nach so einem Maßstab kann man doch nicht messen.
Müssen wir aber im Sommerhaus des Stars. Wir müssen ja, wie gesagt, das sind ja Nuancen und da sehe ich manchmal bei Micha schon so, dass er was von ihr will und dass er einfach nicht die richtigen Worte und nicht die richtigen Taten findet, um das zu tun, aber trotzdem, dass er ihr nahe sein will, dass er grundsätzlich auch eine bessere Beziehung haben will, die besser funktioniert, das glaube ich sogar, ihm fehlt es völlig am Handwerkszeug dafür.
Ja, so. Aber das macht ihn nicht liebevoll.
Nein, aber wie gesagt, ich sehe Ansätze davon. Ich sehe so ganz kleine Momente, wo das manchmal durchschimmert, dass er das versucht, aber gar nicht kann. So.
Ja.
Und da ist für mich der Wille entscheidend, weil den sehe ich bei Edda noch viel, also den sehe ich da weniger, ehrlich gesagt.
Ich weiß nicht, ob der Wille da für mich entscheidend ist, weil das für mich allgemein halt so eine Dynamik ist, die natürlich gesellschaftlich oft besteht. Ne? Also das Frauen halt einfach oft diese nurturing, caring, liebevolle Rolle so durch Sozialisation und so mitgegeben wird und dass einfach auch viel mehr erwartet wird allgemein von Frauen, dass sie so sein sollen. Ansonsten sind sie biesig oder was auch immer, keine Ahnung.
Ja.
Und dass das bei so einem Mann wie Micha, also jetzt zum Beispiel mir auch in Folge 9 zum ersten Mal frage ich mich, naja, aber inwiefern ist er fordert das die ganze Zeit so von ihr ein und wir haben schon öfter drüber geredet, ob inwiefern sie liebevoll ihm gegenüber ist und das bewertet und so. Und das ist sie auch nicht, ja. Aber er ist es ja auch nicht. Und ich finde eigentlich nicht, dass man da so mit zweierlei Maß messen darf. Weil
ich finde nicht, dass es zweierlei Maß ist. Wenn erinnere dich an dieses, es gab, glaube ich, zwei von diesen Szenen. Er legt den Arm um sie beim Vorbereiten aufs Spiel oder so, setzt sich ans Bett und sie stößt ihn weg. Solche Momente, wie gesagt, das ist, da fordert er in dem Sinne für mich nichts von ihr ein, sondern er versucht's mal, wie gesagt, ist dann, geht völlig falsch vor, aber er versucht's und der Wille ist für mich da, dass er mal irgendwie, wie gesagt, Nähe zu ihr hat und einfach mal einen relaxed Moment hat, aber dass er dann sozusagen ihren Space invaded, dann einfach auch direkt eingeschnappt ist, wenn sie da gerade keinen Bock hat und so. Mhm. Das ist natürlich das völlig falsche Verhalten, aber wie gesagt, den Willen sehe ich bei ihm und den sehe ich bei Edda gar nicht. So. Also und, ich glaube, wenn es nur nach Edda gehen würde, dann würde es keine Zärtlichkeiten in diesen kompletten zwei Wochen Sommerhaus geben. Und nach Micha wird sie schon geben.
Und das weißt du, was für mich da der große Unterschied ist? Also oder warum für mich dieser Wille wahrscheinlich auch nicht zählt, weil okay, dann kommt er vielleicht an und will dann irgendwie mal den Arm um sie legen oder was auch immer, aber ansonsten ist seine Mission in diesem ganzen Sommerhaus, sie halt komplett fertig zu machen und bloßzustellen, also das ist ja schon ziemlich klar, ne, dass er irgendwie die ganze Zeit so zeigen will, boah, guck mal die Agro-Edda, boah, guck mal die Edda, guck mal, was er alles nicht macht und so weiter und so fort und dann so zu tun, so auf die Art, boah, jetzt gibst du mir gar keine Liebe, boah, jetzt kannst du gar nicht annehmen, wenn ich dich mal in den Arm nehme. Ich weiß nicht.
Deshalb, es ist das Edda-Ei-Problem, weil man nicht weiß, was zuerst kam.
Und jede Woche können wir doch aufs Neue das hier wieder ausmachen und mal ein bisschen drüber diskutieren, oder?
Ja, weil man weiß nicht, wer auf wen reagiert ursprünglich.
Ja,
weil
es
Verhalten ergibt irgendwo Sinn in so einer weirden Welt.
Ja.
Aber ich würde da nicht die Hand ins Feuer legen dafür, wer am Ende irgendwie Schuld hat. Irgendwie so. Also wo ist der Ursprung?
Wo liegt der Kern?
Ja, wo ist der Urknall?
Das weiß man nicht.
Ja. Dann haben wir So taktische Absprachen. Edda geht zu Sarah und Jenny. Sie denken, dass Silva vielleicht im Spiel gewonnen hat und haben gesagt, sie wollen jetzt vielleicht auf Lou und Pascal gehen. Also diese taktische Überlegung, die findet jetzt auch zum ersten Mal so richtig statt. Interessant, dass die Frauen da die Shots callen, ne? Mit Edda, Sarah und Jenny, die da überlegen.
Ja, aber es macht Sinn, weil sie sind ja alle mit Wachhunden zusammen.
Ja, mit Mittelläufern. Ja. Wie hast du mich genannt? ja, dann wird das Ergebnis verkündet. Silva, Steffi und Edda und Micha haben jeweils 6 richtige, aber Silva und Steffi haben es schneller geschafft, a.k.a. sind Silva und Steffi safe bei dem So, wird auch übrigens zum ersten Mal jetzt zitiert, extern, von anderen Paaren auch.
Ja, haben doch
Marvin hat es später, glaube ich, mal gemacht.
Echt?
Und auch Pascal, meine ich. Edda weint auf jeden Fall danach, aber sie sind sich einig, sie wollen alle auf die Neuen gehen, also auf Pascal und Lou.
Und es ist aber ja nicht ganz klar in dem Moment, ob Tara und Dennis sich dieser alten Allianz wieder anschließen, oder? So habe ich es irgendwie in Erinnerung.
Das Einzige,
oder ob sie jetzt irgendwie...
Genau, das ist das Einzige, was irgendwie weird ist, dass, weil sie sagen selbst, Edda und Micha, dass es einen Gleichstand geben könnte. Wenn alle, wenn die beiden Fraktionen eigentlich so, wenn die beiden Allianzen so abstimmen, wie es Sinn ergeben würde, dann wird es ein 3-3 geben, Edda, Micha versus Lou und Pascal. So, und die einzigen, die komischerweise, was ich überhaupt nicht verstehe, was ja auch später in der Nominierung passiert, die dann ja Marvin und Jenny gewotet, ne? Dennis und Tara, oder?
Ja, die machen, was sie wollen.
Ich verstehe das nicht. Also vor allem Tara, die schon als Erste angefangen hat, taktisch zu voten.
Ja, aber die Taktik war ja immer ein bisschen für den Arsch.
Taktisch war immer für den Arsch.
Die hat immer nicht so richtig mitgedacht.
Aber hier ist es ja wirklich... Also hier ist es ja wirklich völlig hanebüchen, weil es macht ja gar keinen, also, und es ist ja offensichtlich, wen Team Silva und so voten. Also die wissen doch, dass sie Edda und Micha voten. Also ich verstehe das wirklich überhaupt gar nicht.
Ja, die Queen of Austria.
Queen of Austria, ja.
Zeit für die Nominierung, oder?
Zeit für die Nominierung.
Ich habe aufgeschrieben, dass Steffi und Silva in ihren Outfits aussehen wie Barbie und Ken. Ich glaube, Silva hat so ein blaues Pullover angehabt und Steffi so ein pinkes.
Aber er ist generell, oder? Ich finde, Silva ist ja generell ein Typ für die Pastelltöne, oder?
Ja, und Steffi hat immer auch so einen leicht kindlichen Look. Oft mit ihren Haargummis oder mit ihren Outfits.
Diese geflochtenen Zöpfe und so.
Ja, und so ein bisschen, sie hat irgendwie sowas Kindliches irgendwie manchmal.
Ja. Sarah ist die Erste, die nominiert. Sie nominiert Lou und Pascal. Da ist ein Paar dabei, die haben uns gemischte Gefühle gegeben. Ist das zu 100% ehrlich, was die da machen? Das ist ihr Nominierungsgrund, was geil ist, weil das ist ja überhaupt nicht der Grund, warum sie da nominieren, aber gut.
Ja.
Silva nominiert daraufhin Marvin und Jenny und macht eine große Ansage mal wieder.
Ich habe Silva und Dennis Comeback. Habe ich aufgeschrieben.
Ja, es wurde sehr schnell dann auch wieder gecrashed von Dennis.
Ja, aber Silva hätte Bock. Der hätte Bock auf ein Liebes-Comeback mit Dennis.
Also, die Besten, ne, die beiden safen Paare in Klammern, die Besten, die stehen hier oben. Die kann ich, die können wir nicht wählen. Also das sind wir und es sind Dennis und Tara, meinte er.
Ja, Tara ist ja auch die Queen neben Steffi, die Queen in dem Haus.
Ja, also ich gehe, von daher muss ich weiter nach unten gehen mal nominieren. Und jetzt gehe ich komplett nach Unterhaltung. Und man muss sich ja vorstellen, das ist hier Primetime, ne? Das ist Champions League, was wir hier machen. Tara, Dennis, ihr habt bewiesen, dass ihr zu Recht hier seid.
Ja.
Ihr werdet euren Weg machen.
Ja.
Andere werden den Weg nicht machen. Marvin, vielleicht gibt es bei dir noch ein paar Bumsinsel-Geschichten. Es kann sein, aber nicht mehr hier Champions League, das geht hier nicht. Macht solche Shows, wo es nur um Boom, Boom, Bang, Bang geht. Mit Nett gewinnt man halt nichts. So. Und dann gibt's ein kurzes Schreiduell, ne, zwischen Marvin und Steffi vor allem auch.
Ja.
Du wirst ja nicht mehr gebucht. Steffi, außer Bumsen könnt ihr nix.
Oh nein.
Und Jenny meint dann, immerhin können wir noch bumsen.
Oh,
bei euch ist ja seit 20 Jahren nichts mehr passiert.
Oh
ne?
Mein
Das ist mal ein gutes Argument.
Ich konnte es einfach nicht glauben, in was für eine Richtung das sofort abgedreht ist. Das ist auch so ein, ich habe das Gefühl, das ist eigentlich so ein Boomer-Streitthema, was man sich so im Supermarkt an den Kopf wirft.
Ja, ja.
Wenn man so jemanden beleidigen will, eine fremde Person, die, keine Ahnung, den einen in der Kasse, weiß ich nicht, abschneidet oder so, ich weiß es nicht. Und dann wird irgendwie so drüber gestritten, wer hier bumst und wer nicht.
Ja, ja.
Und ich konnte es einfach nicht glauben.
Ja, und vor allem auch, ne, wie gesagt, Jenny hat es da auch immer durchaus faustdick hin in den Ohren.
Dass sie das da so, ich meine, die beiden haben halt
Psychologiestudentin
einfach,
Jenny.
Haben die nicht Kleinkinder, das kommt nicht ganz hin mit den 20 Jahren, aber na gut.
Ja,
20 Jahre kein Sex. Champions League, da hatte ich irgendwie sofort das Bild von Nico Legert bei Prominent getrennt im Kopf. Ich bin Champions League. Erinnerst du dich daran?
Ja.
Kennst du den Moment?
Ja, ich weiß.
Der das ja auch immer so über sich selbst sagt. Ich finde, wenn solche Typen über sich selbst sagen, sie sind Champions League, hat das einfach immer einen besonderen Geschmack.
Ja, aber...
Also wie Silva oder Nico in dem Fall.
Es ist Primetime, es ist Champions League.
Ja, ja, sie sind einfach Champions League, die beiden. Ja, ja.
Aber das ist ja auch ein beliebtes Thema, auch gerade im Sommerhaus, aber auch im Dschungelcamp zum Beispiel.
Champions League
dieses, diese Trennung in, das ist sozusagen
ja, ja.
High-Class-Reality und das
und
ist
das
so...
Und das sind Bumsinselgeschichten.
Bumsinselgeschichten.
Aber Bums Island, Bumsinsel...
würde ziehen.
Bumsinsel wäre ein geilerer Titel als Love Island. Ich glaube, die Leute würden wieder einschalten, wenn wir es umbenennen. Weil ich glaube, die Quoten sind ja gefallen in den letzten Jahren bei Love Island. Einfach mal Tipp an die Redaktion, wie wäre es mit Bumsinsel?
Bumsinsel VIP.
Bumsinsel VIP. Auch sehr, hast du es geschaut?
Ein bisschen.
Ist ja auch aktuell mit Tatum und Philipp, würde es ja sogar Sinn machen.
Ja.
Bumsinsel VIP.
Ja, nicht nur da.
Ja.
Marvin nominiert Pascal und Lou. Ihr seid die aktuellsten hier. Ihr habt am meisten Energie, deswegen nominieren wir euch. Dennis nominiert Micha und Edda. Ihr habt euch von uns abgekapselt, seit wir Tommy und Paulina gewählt haben. Und dann unterbricht Micha und meint, mach das Ding dran, komm, häng dein Ding dahin, du bist einfach ein Opfer. Ich hätte dich direkt bei der ersten Nominierung wählen sollen.
Sagt er zu Dennis, ne? Sorry, aber ist das nicht ein ikonischer Moment, der auch überhaupt nicht auffällt in dieser Folge? Weil genau das war doch der...
Der Kreis schließt sich.
Der Kreis schließt sich doch an der Stelle, weil das ist doch eine Zugabe... Also er gibt doch in dem Moment zu, damals in dieser Situation mit Ryan.
Ja.
Er wollte Marvin
aber
wählen.
Das Ding, ah,
genau,
das bleibt
aber
das
er hätte Dennis wählen sollen. Genau, weil sie haben ja darüber gesprochen, ob sie Dennis wählen oder nicht.
Ja.
Und er wollte ja nur Dennis wählen lassen von seiner Freundin und nicht
und,
selber.
Und überhaupt natürlich die ganze Scheinheiligkeit der Allianz deckt es natürlich auf.
Ja, ja,
weil
ja.
Die Tatsache, dass überhaupt das zur Debatte steht, dass er das jetzt sagt, beweist ja, dass er... Dass er niemals.
Erwägung zieht.
Ja, natürlich, und genau, also genau das Thema.
Das ist immer wieder am Anfang der Folge, ob er es in Erwägung gezogen hätte, Tommy und Paulina zu wählen.
Und dann kommt er ja irgendwann sogar mit den Silva-Argumenten. Also, weil Dennis sagt, finde ich einen validen Punkt, den ich noch gar nicht so betrachtet habe. Habt ihr einmal Danke gesagt, dass wir euch nicht gewählt haben? Weil, ne, also.
Dennis sagt das?
Ja, weil es gab ja die Situation, dass. Letzte Folge hatten Tara und Dennis das Spiel gewonnen, durften sich zwischen den beiden schlechtesten Paaren einen aussuchen, der rausfällt.
Ja.
Das eine waren Tommy und Paulina und das andere waren Dennis und Tara.
Ja.
Das andere waren
Micha und Edda.
Micha und Edda.
Und da haben sie nicht einmal Danke
und da
gesagt.
Kann man ja durchaus mal sagen. Ja. Ne? Sie haben sich
oder
ja nicht,
froh sein oder was
ja, auch immer. Aber es war natürlich klar, dass sie sich für Tommy und Paulina entschieden, aber ja. So, und jetzt kommt das Micha mit dem Silva-Argument. Ach komm, weil du den ganzen Tag furzt und rauchst. Du bist einfach nur ein Hampelmann, ein kleines Opfer bist du.
Er hat einfach die Pupsa-Karte gezogen.
Ja, es ist einfach geil, weil man einfach merkt, Micha, sowohl dieses Ding mit Allianz vorher, als auch die Tatsache, dass Silva ein Arschloch ist, der absolut gar nicht recht hat, beides reißt er sich mit dem Arsch ein und beweist einfach, dass er natürlich überhaupt gar keinen Kompass hat, nachdem er da handelt, sondern einfach nur Dinge nachplappert, eben ein Mitläufer ist und halt am Ende einfach nur gekränkt ist, dass er jetzt gerade am Pranger steht. So.
Ich habe mir hier an der Stelle die Notiz aufgeschrieben. Ich meine, das macht auch Sinn, weil wir sind im Halbfinale, ne? Und diese ganze Staffel, die hat sich so aufgebaut. Wir sind durch so viele Kapitel gegangen. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo diese Beleidigungen auch in alle Richtungen gehen und auf allen möglichen Leveln irgendwie existieren. Und irgendwie macht es das für mich ganz am Anfang, erste Folge hast du mich gefragt, ob das eine legendäre Staffel ist, die legendäre Staffel 10. Und ich call es an dieser Stelle, ist es schon irgendwie eine legendäre Staffel gewesen, oder? Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber irgendwie in dieser Dynamik, da war so viel drin. Es gab auch nicht so dieses typische, wir stürzen uns auf eins eklige Mobber-Dynamik, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, diese also, Staffel, außer vielleicht gegen Ryan und Lina.
Gegen Ryan und auch gegen Silva dann später. Also so ein bisschen gab es das ja schon. Aber, ja, es, aber wurde
es war
nie,
immer so wechselnd auch.
Ja, es war immer so wechselnd und vor allem war ich mir noch nie so sicher, wie in dieser Staffel. Und deswegen hat es mich dann auch gar nicht so sehr überrascht wahrscheinlich, dass halt dieser Twist kommt. Also, dass Tommy und Paulina eben nicht gewinnen werden.
Es wäre zu nicht, einfach gewesen.
Nein, das erlauben einfach die Sommerhausmacher nicht. Sie denken sich einfach dann Regeln aus, die das halt verhindern.
Ja.
Und deswegen.
Wie bei The Hunger Games, die Spielemacher.
Ja, genau. Und deswegen habe ich das.
Deutsche Hunger Games.
Also fand ich es nicht so iconic wie jetzt zum Beispiel die 2020-Staffel, wo dann auf einmal dieses Spiel reinen Wein ausschenken kommt und man das überhaupt nicht auf dem Zettel hat und dann sich komplett alles dreht, weil man das halt mittlerweile erwartet, dass eben der moralische Kompass bei den Sommerhausleuten da ist und man weiß, dass jemand wie Tommy und Paulina nicht gewinnen wird. So, das werden die nicht zulassen. Mhm.
Ich finde halt aber diese Verworrenheit in diesem Haus, das finde ich, glaube ich, das Legendäre gerade.
Ja,
dass irgendwie haben alle ein Problem miteinander auf verschiedenen Levels, außer vielleicht jetzt Micha. Wobei, selbst ja sogar Micha und Edda und Marvin und Jenny, die augenscheinlich irgendwie so diese Reststücke der Allianz sind. Marvin wurde ja ganz am Anfang direkt von Micha eigentlich so ein bisschen vor den Bus geworfen oder hat er versucht. Also das ist nie rausgekommen, aber trotzdem, da ist irgendwie so viel im Argen und ständig ändern sich auch diese Dynamiken und so. Und das finde ich eigentlich ganz spannend.
Ich glaube, das stimmt, was du gesagt hast, dass es quasi nicht das klassische Opfer gab. Und zwar, weil Lina und Ryan gut waren in den Spielen und weil Silva und Steffi auch gut waren in den Spielen.
Ja, und sich immer safen konnten.
Und dann immer die Möglichkeit da war, dass sie sich einfach safen konnten.
Ja, ganz genau.
Und das hatte man häufig halt nicht.
Ja.
Die einzigen, die eigentlich immer quasi schwach waren, waren Jochen und Tina. So, die hatten wenig Chancen, sich über die Spiele zu safen. Aber dadurch hatte man nie so die Dynamik, dass es irgendwie klar war, wer jetzt als nächstes rausfliegt, weil immer noch Twists passieren konnten. So.
Ja.
Aber ja, wir sind ja noch nicht am Ende, deswegen bleiben wir natürlich. Dann ist sie dabei.
Es bleibt spannend. Sitz, Platz,
Micha,
aus.
Genau, jetzt nominiert Micha, Pascal und Lou. Also das nächste Paar, das vergleiche ich jetzt mal mit einer Schnecke. Wegen dieser riesigen Schleimspur, die ihr hier gezogen habt. Und mir ist ja die Gesundheit hier von allen wichtig. Deswegen nominiere ich Pascal und Lou. Und dann kommt Pascal, springt auf und sagt, Sitz, Platz, aus.
Iconic, oder? Ich musste schon laut lachen.
Es war aber auch ein Flop. Also es war schon auch
Flop-Era.
Es war schon auch ein krasser. Also es war einfach kein. Es hat überhaupt nicht gezogen auch. Es ist Findest immer so peinlich,
du?
Weil diese Stimmung in diesen Nominierungen hat immer auch so unangenehm angespannt ist und dadurch lacht auch niemand über Gags oder so. Und das ist auch nicht der Moment für Gags.
Es ist kein Gag.
Ja, natürlich ist es kein Gag, aber es ist halt so ein Gacha. Satz, ne, wo man dann am Ende so, boah, krass, was der hier sagt, so, und dann reagiert halt keiner. So, Silva, und Silva hat es ja auch durchgezogen mit seinem Hampelmann letzte Woche, mit dem Hasen.
Ja.
So, aber der zieht es ja dann einfach eine Minute lang durch.
Ja.
Und bei ihm
ist
kam's
auch
jetzt,
unangenehm. Aber
und da muss ich mich ja ein Stück weit zugeben, es ist ein bisschen Hampelmann, was Pascal da macht. Ne? Es
ich
ist,
weiß
war schon
nicht,
bisschen,
ich finde, es ist einfach Hampelmann-Show. Also alle sind doch so ein bisschen da gleichermaßen beteiligt.
Ja, aber ich nehme es ihm halt nicht so richtig ab.
Alle schreien durcheinander. Alle halten sich irgendwie die Ohren zu, wenn die andere Person redet. Erst Steffi und Silva, dann später Edda, wenn irgendwer anders redet und so. Also es ist so richtig Kindergartenniveau einfach.
Guck mal da oben die Sterne, hier.
Und deshalb, ich glaube, das hat für mich deshalb gut reingepasst ins Bild, das Sitzplatz aus.
Ich finde, Micha war danach erschreckend schlagfertig, weil er gemeint hat, ihr sagt, wir sind Hunde. Es haben sich doch zwei neue Hofknaben gefunden für die Queen.
Hofnarren.
Nee, Hofknaben.
Echt? Ich habe Hofnarr verstanden.
Okay. Ich dachte, er hat es sogar nochmal wiederholt mit Hofknaben. Mhm. Aber das fand ich eigentlich relativ schnell schlagfertig von Micha, dass er auf diese Tara-Situation hingewiesen hat.
Ja, aber es ist doch schon wieder reinste Projektion, you know?
Ja, voll, natürlich. Deswegen fällt ihm das Argument so schnell ein, weil er genau weiß, ich bin damit eigentlich, ich mache das genauso eigentlich. So, aber auch noch geil, typischer Micha, mittlerweile also seine Sprechzimmermomente finde ich manchmal tatsächlich, da hat er, haut er manchmal so raus, wie letzte Folge auch mit dem, ich weiß halt, in welche Ecke ich scheiße. Aus dem,
nein, so hat er das nicht gesagt.
Letzte
Wenn du
Woche.
Wüsstest, in welche
ja,
Ecken.
Ich habe es so kurz sinngemäß zusammengefasst, aber jetzt in dieser Woche kommt der nächste von den Machern von ich weiß, in welche Ecke ich scheiße, kommt jetzt. Du bist als Kind zu oft gegen das Schleusentor geschwommen. Das ja. Finde ich auch stark. Also,
ja. Er hat einfach die unangenehmsten Dad-Sprüche auch drauf.
Aber ich finde, sie ziehen mehr als jetzt Sitzplatz aus, meiner Meinung nach. Ich finde,
sie haben einen anderen Charakter auf
jeden
Fall.
Sie haben eine gewisse
Fall.
Härte, finde ich.
Sie haben eine Härte und sie haben schon was, was man gerne auch ins Vokabular aufnimmt. Einfach, weil es so daneben ist.
Ja.
Stimmt, das kann ich jetzt mit Sitzplatz aus nicht so. Ja.
Lou,
musst du bestätigen.
Lou nominiert Edda und Micha. Ja. Um das mal klarzustellen. Ich schnüffel an keinem Arsch. Finde ich gut. Mhm. Dann kommt der Brief. Und jetzt, ne, man muss ja sagen, folgende Situation. Zwei Stimmen für Edda Micha. Eine von Dennis und Tara für Marvin und Jenny. Und drei Stimmen für Lou und Pascal. Mhm. Hätte man sagen können, okay, wir sind im Halbfinale. Wir sparen uns die Exit-Challenge. Wir schmeißen einfach direkt Lou und Pascal raus.
Aber gab es dieses Jahr kein einziges Mal, oder? Es ging immer ins Exit-Game.
Gab, glaube ich, schon mal.
Musste jemand direkt gehen? Nee, ich glaube, es war immer Exit-Game.
Gab es immer eine Exit-Challenge?
Mhm, ja.
Ah, ja, okay. Ja, auf jeden Fall, hier wurde dann alles versucht, damit es nicht passiert, das Unumgängliche, das ist jetzt tatsächlich dieser dumme, taktische, ne, also wenn einfach Tara da stimmt für Dings, dann passiert ja nichts. Dann ist es ja klar, dass es eine Exit-Challenge gibt. Aber so hat es wieder so einen Geschmack von wegen, ja, okay, das ist halt jetzt.
Ja.
Gut, aber so ist es. Lou und Pascal und Edda und Micha müssen in die Exit-Challenge.
Ja, und Edda und Micha,
haben
ja komplett an Schwung verloren und an Hoffnung, seit Tommy und Paulina weg sind. Und also sind eigentlich, man hat ja das Gefühl, die ziehen gleich, nicht, man hat nicht nur das Gefühl, dass sie freiwillig ausziehen, sondern die sprechen ja ununterbrochen davon, dass sie jetzt freiwillig ausziehen und gar nicht mal zu diesem Exit-Game antreten.
Und dann schlägt die Stunde von Motivatorin
Jenny. Verdammt nochmal, du bist stark. Nein, du bist die Blondine, die was drauf hat. Ich glaube an dich, ich schwöre auf meine Mutter. Das habe ich mir aufgeschrieben, ich weiß jetzt nicht, ob es genauso gesagt wurde von ihr.
Dürfte irgendwer hinkommen. Micha kann da jetzt auch nicht wahnsinnig viel mehr motivieren, meint auch, weiß ich auch nicht. Wir sind ja, hab nicht nur keinen Bock mehr, die sind ja auch, wir sind ja auch schwächer als die. Wir sind hier seit 15 Tagen und die sind ja gerade erst eingezogen. Mhm. Und dann gibt's diese Situation, die Terrasse wurde wieder eingenommen von der jetzt größeren Gruppe.
Ja.
Und sie
die
reden über.
Die müssen wieder in der Laube chillen.
Reden über Edda und Micha und es geht so darum, ey, wie alt ist Edda eigentlich? Die ist auch, wie alt ist sie? Und dann kommt auf einmal Edda aus dem Off und meint, ey, nimm nicht meinen Namen in den Mund.
Ja.
Und sowas als Mutter, ich würde mich ja schämen an Lou. Ne?
Ich frage mich, wie sich Eddas Mutter fühlt. Mutter, wie sich Eddas Mutter fühlt. Wenn sie ihre Tochter im Fernsehen so rumschreien sieht, nur an der Stelle.
Ich frage mich, wie sich.
Weil ich finde, das ist immer auch unter der Gürtellinie bisschen Triggerpoint, den so junge Frauen dann
die Mutter ins Spiel zu
bringen. Slightly älteren, ich meine, hat ja nicht immer was mit dem Alter zu tun, ob man schon Kinder hat oder nicht, aber habe ich einfach so schon öfter gesehen, zum Beispiel Valentina Doronina hat das ja, glaube ich, auch mal gegen irgendwen. Also so, wenn ich eine Mutter wäre, dann würde ich das nicht tun.
Ja.
Also, dass man als Frau, die ein Kind hat, direkt in so eine Kategorie Mutter und so auf
es
die Art,
halt,
da würde ich mich ja schämen, wenn
es
ich.
Es ist halt exakt das Gleiche, was man Männern vorwirft, die dann immer davon ausgehen, dass die Mutter halt, also automatisch davon ausgehen, dass die Mutter quasi Elternzeit nimmt und so, und dass sich die Mutter um das Kind kümmert und so. Dieser Automatismus, dass quasi nur weil man eine Frau ist und ein Kind hat, dass man automatisch quasi in dieser Mutterrolle
eine bestimmte
Rolle
hat.
So krass drin
und
ist.
Und in dieser Rolle wird man an bestimmten, also wird man an, zu so einem, wie sagt man, mit anderem Maß gemessen, aber darum ging es gar nicht mal, sondern dass das dann immer so ausgepackt wird, so dieses, boah, ich würde mich schämen. Also wenn ich dein Kind wäre, dann würde ich mich schämen, weil man natürlich auch genau weiß, dass es mit Sicherheit ein richtig wunder Punkt ist, natürlich auch für viele
auch
Menschen. Und nur deshalb an der Stelle die Frage, was würde denn Eddas Mutter über ihre Tochter denken?
Mit der sie eine sehr enge Beziehung hat.
Mit der sie eine sehr enge Beziehung hat.
Aber auch das wieder ist die sogenannte Elena Miras ja. Eskalation ja, sozusagen, ja, genau. Weil das ist immer dieses Ding, was sagst du hier gegen mich als Mutter, wag es nicht, den Namen meiner Tochter in den Mund zu nehmen und so, na, da geht's dann gar nicht mehr um irgendwelche, sondern es geht nur noch um die Tatsache, ich bringe die Mutter ins Spiel und das ist dann automatisch so eine Grenzüberschreitung gleich.
Ja. Ich habe außerdem aufgeschrieben, es ist schön zu sehen, dass die Probleme bei Edda und Micha wie immer gleich geblieben sind. Ist es jetzt der Moment, wo sie auch gefühlt so ein bisschen näher nochmal weiter zusammenfinden? Also ja. Micha redet wie immer absolut, keine Ahnung, irgendwelches Zeug, irgendwas mit irgendwas die Toilette runterspülen, kein Plan. Aber dabei halten sie halt Händchen.
Ja, oder? Genau, es ist im Sprechzimmer, sagt Edda, ich fühle mich wie ein Stück Scheiße. Und dann sagt Micha, stimmt, wir fühlen uns sogar wie ein Stück Scheiße, was irgendwie einen Tag lang in der Toilette rumgelegen ist und was nicht runtergespült wurde.
Ich kann nicht mehr.
Er hat so eine grafische Beschreibung manchmal.
Es ist unglaublich, was der aus seinem Maul rotzt.
Aber das ist jetzt, da habe ich mir auch aufgeschrieben, sie lachen im Sprechzimmer und dann sagen sie auch, ey, jetzt sind wir uns sogar mal einig. Wir sind uns einig darin, dass wir beide keine Lust mehr haben.
Ja, es ist so geil, dass sie einfach auch so richtig, ey, wir sind uns einig, dass sie das auch so richtig bewusst
Und das
wird.
Kommt nach diesem Kackwurstsatz. So, und dann küssen sie sich gute Nacht und sagen, ich liebe dich. Und dann geht's ins Bett.
Ah, genau. Und hier an der Stelle habe ich das aufgeschrieben, dass Steffi irgendwie was voll Kindliches hat. Erinnerst du dich an die Szene, wo sie mit so einem Hui ins Bett springt zu Silva und sich
schon
dann so
ihn
an
drauf,
ihn klammert, so ein bisschen wie so ein kleines Äffchen. Ja, sie hat einfach manchmal so kindliche, keine Ahnung, kindliche Züge.
Nächster Morgen, Marvin schwört Micha ein vor der Exit-Challenge. Auch ein sehr lustiger Ton, weil ne, gib das nicht so her, Digga. Gib nicht einfach auf, Digga, dass wir so lange gekämpft haben, Digga, für unseren Arsch, Digga.
Das ist mir auch
nach jedes Komma wurde durch ein Digga ersetzt.
So krass, oder ein Alter. Er hat dann manchmal ein bisschen auch Alternativen angeboten.
Ja, stark. So, jetzt kommt die...
Lou und Pascal sind halt wiederum total heiß, ne? Also Micha und Edda, komplett resigniert, wollen eigentlich schon nach Hause gehen. Lou und Pascal sind so heiß, die wollen unbedingt Micha und Edda nach Hause schicken.
Genau, aber davor kommt jetzt immer diese Eskalation. Also Lou und Pascal reden wieder über Edda auf der Terrasse. Ja. Sie kommt raus. Ich will nicht, dass er über mich redet. Lou wird at this point immer selbstsicherer und sagt, nö, tue ich aber. So, und dann kommt, habe ich auch geschrieben, dann kommt Micha mit Turban-Handtuch aus dem Bad. Mhm. Redet doch mal über was anderes. Komm, ihr müsst doch nicht immer über uns reden. So, und dann sagt Lou was dagegen und dann kommt er mit, ich glaube, das ist das Zitat, was gepiept wurde. Ja. Bist du behindert, du scheiß Fotze, oder?
Ich glaube, das ist das Ding. Ja. Darf man das Wort sagen hier?
Im Podcast? Ja.
Ich habe vorhin ja auch Muschi nicht gesagt.
Das darf man auch sagen.
Ja. Na gut. Ja, ich glaube, das Wort Fotze wird miaut.
Genau.
Weil ich glaube, das war schon auch ein kleiner, wie sagt man, künstlerischer Touch, das wegen Pussy, oder? Dass es ein Miau war und kein Beep.
Ja.
So habe ich das interpretiert.
Ja, behindert wird ja schon immer gepiept.
Aber nicht mit einem Miau, weißt du?
Ja, genau. Aber man konnte sich dann zusammensetzen, was das hier bedeutet. Und es war immer wieder so eine typische Micha-Eskalation. Also,
von 0 auf 100.
Von 0 auf 100 einfach.
Und wieder auch so wirklich ein Millimeter entfernt vom Gesicht. Die Stimmung ist so kurz vor Eskalation und irgendeine Faust fliegt gleich in irgendein Gesicht.
Genau.
Und es geht einfach um absolut nichts. Es geht um nichts. Ein Streit wird einfach aus dem Nichts heraus kreiert.
Ja.
Das
Ihr habt über mich geredet. So, also, wie du schon sagst, Pascal springt auf. Sie stehen Kopf an Kopf. Es wird ein Wort gepiept, was ich dann nicht, das habe ich nämlich nicht mehr verstanden. Da ging es nämlich um irgendein Wort mit Ung hinten.
Entschuldigung.
Ich weiß nicht, was da gepiept wurde. Ich dachte Behinderung vielleicht, du hast eine Behinderung oder sowas wurde vielleicht, aber irgendwas wurde da in dem Zusammenhang gepiept.
Ja.
Und dann
interessanterweise wurde an einer anderen Stelle nicht gepiept, bin ich mir ziemlich sicher, als Edda das gesagt hat.
Ja, es kommt, glaube ich, immer darauf an, ob sie es zitiert oder ob es als Beleidigung dann benutzt wird. Also behindert wird auf jeden Fall, wurde auch vorher gepiept.
Echt? Okay.
Ja. Und dann kommt Edda und maßregelt Micha und meint so, so ausrasten muss nicht sein, mit so einer Beleidigung ist man nicht besser als die anderen.
Sagt sie zu Micha, ne?
Du schießt dich damit selbst ins Aus, weil es so niveaulos ist. Und dann sagt Micha auch den ja,
so legendär, oder?
Passenden Satz.
Sagen wir das Gleiche jetzt? Also sag du bitte.
Das ist alles niveaulos hier.
Ach so, nee, da reden wir über eine andere Situation. Entschuldigung.
Okay.
Nee.
Aber ich finde den auch iconic, weil er hat halt recht, ne? Weil warum soll ich nicht andere beleidigen, wenn alle sich beleidigen? Das ist ja quasi sein Argument.
Ja gut, auch das ist wieder Henne-Ei. Also wenn er halt auch wirklich durch das Haus läuft und den ganzen Tag Streit vom Zaun bricht, vielleicht würden sich ja alle gar nicht so beleidigen, wenn er nicht die ganze Zeit damit anfangen würde.
Ich will nicht Micha zur Seite springen, ich will nur sagen, dass ich vor allem Lou in dieser neuen selbstbewussten Rolle auch absurd unsympathisch finde.
Echt?
Ja.
Ach, die fällt mir irgendwie gar nicht so auf. Dafür sind schon zu viele Unsympathen in dem Haus, da fällt es bei mir gar nicht mehr.
Nee, also diese neue Rolle, wie sie da eben auf der Terrasse so breitbeinig teilweise auch rumsitzt, Echt? Das finde ich irgendwie auch ungeil. Ich finde Pascal erträglicher, weil ich ihn auch besser in den Argumentationen finde.
Hätte man irgendwie gar nicht so gedacht, ne, am Anfang.
Ja, also ich finde, er trifft halt manchmal den Punkt bei Argumenten.
Ja.
Aber sie ist halt einfach nur unangenehm laut und selbstsicher und viel zu arrogant auch jetzt mittlerweile.
Ja gut, dann möchte ich jetzt aber kurz davon sprechen, was ich mir nämlich aufgeschrieben hatte, wovon ich dachte, wovon wir sprechen. Micha spricht dann ja davon, dass er seine, schiebt es ja darauf, dass er ja seine Frau beschützen muss. Und
ich verteidige einfach
nur vor allem jeden Tag, immer wenn er im Einkaufsladen ist, wenn sie im Zara stehen, er ist eigentlich im kompletten Kampfmodus den ganzen Tag.
Ja.
Und ich habe mir hier einerseits den Kommentar aufgeschrieben, er beschützt sie vor allem, aber nicht vor sich.
Ja.
Das finde ich sehr interessant. Vor seinen Ausrastern, den gemeinen Dingen, die er ihr den ganzen Tag an den Kopf wirft, jedes Mal, wenn er sie zum Weinen bringt. Alright. Und ich finde es super interesting. Ich musste gerade drüber nachdenken. Ich habe ja schon mal angeteasert, dass ich ja eine Masterarbeit über Männlichkeit geschrieben habe und so weiter und so fort. Ne? Und eine Theorie, ich habe mir da so verschiedene Lektüre reingezogen von so Männlichkeitsforschung und so, besagt halt, dass halt Männer, die ganz krass in so einem Männlichkeitsmodus sind, eigentlich in einem sehr großen Angstzustand leben. Also die sehen die Welt als extrem, also sie nehmen die Welt als extrem bedrohlich wahr. Als ob sie sich ständig verteidigen müssen und irgendwie ständig kämpfen müssen. Mhm. Und da musste ich irgendwie gerade dran denken, als Micha davon spricht, dass er seine Frau beschützen muss, wenn er im Zara steht und im Supermarkt.
Ich würde auch mich fragen, was ist da im Zara passiert?
Ja, er muss sie halt beschützen den ganzen Tag. Und das fand ich irgendwie sehr interessant. Hat das für mich mal wieder.
Ja, und es hat also ein bisschen also wirklich unangenehme, also so von wegen, nur ich darf ihr wehtun, so. Also so, ne, ich, es ist okay quasi, wenn ich irgendwie streng zu ihr bin, so wie so ein strenger Vater, so nach dem Motto.
So.
So, niemand schreit mein Kind an, außer ich. So. Und das ist schon auch eine, also wenn das alles daher rührt, dann ist es irgendwie auch sehr bedenklich, irgendwie, auf eine Art.
Ja, und ich finde es macht es aber auch dann so schlüssig, weil man kann so Charaktere wie mich, also wir reden ja sau viel drüber, also wie er, was für eine Dynamik die beiden haben und so weiter und machen. Aber das Ding ist, es gibt ja immer irgendwie auch einen Grund, warum Menschen so sind, ne? Und ich finde, also dieser Gedanke, dass er eigentlich sich extrem bedroht fühlt den ganzen Tag und deshalb die ganze Zeit in so einem Kampfmodus ist, finde ich eigentlich irgendwie auch, macht ihn dann fast wieder so menschlich. Weißt du, was ich meine? Nicht, dass es deshalb okay ist, dass er den ganzen Tag da so rumläuft und alle anschreit und denen fast eine Faust ins Gesicht haut, aus dem Nichts. Und man denkt sich so, woher kommt es die ganze Zeit? Aber ist auch sehr schade für ihn, wenn das so stimmt, dass er so durch die Welt läuft und denkt, oh mein Gott, im Zara, keine Ahnung.
Ja, er hat einfach kranke Minderwertigkeitskomplexe. Ja, das haben wir auch schon immer gehabt, dieses Thema letzte Woche mit meine drei Unternehmen und mein bla bla.
Meine 300 Frauen.
Ja, dieses Ding, dass er sich immer so als etwas darstellen muss.
Ja.
Das, glaube ich, hat auch ein bisschen, also sehr viel damit zu tun, wie er eben in dieser Verteidigungshaltung die ganze Zeit ist, ne? dass er ständig so unter Strom steht, weil er die ganze Zeit denkt, er wird hinterfragt so die ganze Zeit, dass er kann nichts und er ist irgendwie unerfolgreich und so und muss es immer die ganze Zeit auch sagen, dass er sehr erfolgreich ist.
Und das ist wahrscheinlich seine Experience irgendwann mal gewesen.
Ja, ich würde sagen, es ist vor bei Jogi Löw.
Wer singt das?
Hä?
Singt das Marvin?
Hast du diese ganze Stelle nicht notiert oder was?
Nee.
Also,
ich nicht.
Es wird auf der Terrasse gesungen, dieser Song, ich glaube, Das ist,
ah doch, Marvin sagt das doch, oder? Dass er denkt, dass, er dachte immer, das heißt so.
Er denk,
das ist ein Song denkt, auf Lyrics, Deutsch übrigens.
Es ist vorbei, bye bye Yogi Löw.
Wie konnte er das so falsch hören? Das ist ein deutscher Song.
Ja.
Kann er nicht.
Nee, aber
Deutsch?
Das ist ja so ein bisschen so Agathe Bauer.
Genau, aber das macht ja Sinn, weil wenn man als Kind kein Englisch versteht, dann hört man das
ja,
da rein.
Ja, komm, aber es ist so ein Frau-Ludewig-Ding.
Ja, Junimond und Yogi Löw ist aber schon ein Unterschied.
Ja,
oder?
Aber wenn er halt, ne, in dem Alter, da bist du halt näher an Yogi Löw als an am Junimond.
Ja gut, ich nehme es zurück. Kann ja sein. Ich hatte das, den Eindruck, so wie diese ganze Folge konstruiert war, an diesem Punkt habe ich so ein bisschen, hat sich die Vermutung in mir breit gemacht, dass nur Micha und Edda gewinnen können.
Ja, ich auch.
Ja?
Ja. Also das wurde so in eine Richtung quasi
konstruiert
dass Micha und Edda quasi schon aufgegeben haben und die sind sich so sicher und das ganze Haus motiviert, Lou und Pascal. Und dann gehen sie in die Exit-Challenge Gib's mir, Baby, das bekannte Spiel mit den sehr schrägen Vorrichtungen, wo
auf
dann die Würfel drauf platziert werden müssen. Mhm. Und da kommt es ja zu einem Skandal, der dann auch nochmal quasi angesprochen wird.
Echt?
Ja, ja, dieser Schreiskandal. Also,
what?
Naja, Lou und Pascal sind da am Rumtun.
Ja.
Und das ist relativ am Ende.
Ja.
Und auf einmal kreischt Edda in Richtung von beiden mit Absicht, während die beiden gerade gar nichts transportieren.
Ja.
Also Micha ist gerade am Transportieren und Edda wartet sozusagen und schreit quasi einfach nur, um die abzulenken.
Ja. Mit ihrem ikonischen Drachenschrei.
Kreideschrei von Pokémon.
Ja.
Und ja, es bringt die beiden aus der Fassung. Sie sprechen es in dem Moment an.
Ja.
Spoiler, verlieren das Spiel und sagen dann auch nochmal, dass es halt unsportlich war, dass Edda sie so aus der Ruhe gebracht hat.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, aber trotzdem war es auf jeden Fall unsportlich.
Ja, ich würde aber sagen, es ist, finde ich, im Sommerhaus zulässig, sowas.
Ja.
Also ich will ja auch, dass sowas passiert, weil dadurch halt der
weil es auch wahnwitzig ist einfach.
Ja, ja.
Ist irrwitzig. Es
zeigt,
ist irre.
Wohin das Spiel diese Leute führt.
Ja, in den Wahnsinn. Das ist doch so.
Ja. Da steht
eine erwachsene
Frau und
kreischt. Genau, das habe ich auch gerade gedacht.
Kreischt die
so ein Flugsaurier einmal da. So ein
ja. Ja, aber
ich fand es krass, dass Lou mit ihren langen Beinen wirklich da einfach, also sie, weißt du gerade, was ich meine? Ihre Beine komplett durchgestreckt, kam sie ja trotzdem mit den Händen an den Boden.
Ja.
Und sie hatte so lange Beine, das habe ich immer noch vor Augen.
Ja.
Das fand ich krass. Hat sie krass gemacht.
Parallel im Haus, alle saufen.
Ach, stimmt.
Alle saufen sich komplett zu. Jenny bittet Dennis, dass Marvin doch mal herkommen soll, weil sie hätte gerne einen Kuss von ihm.
Oh, ja, Jenny sagt, sie braucht extrem viel Aufmerksamkeit und da sage ich doch nur, wer nicht, ein kleines Küsschen, das brauchst du doch ab und zu einfach, weil es ist doch einfach
aber
schön.
Aber Marvin
ist leider der falsche
Sternhagelvoll, ist der falsche Boyfriend dafür und ignoriert sie und trinkt einen kurzen nach dem anderen weiter.
Es ist übrigens hellichter Tag, muss man dazu sagen.
Es ist nachmittags um 2, genau. Ja.
Und irgendwas ist auf dem Grill.
Ja, genau.
Das Männlichkeitsmeter ist durch die Decke auf jeden Fall.
Parallel wird gegrillt und der komplett sturzbesoffene Marvin nähert sich mit einem großen Kübel Öl dem Grill.
Ist das so krass? Wirklich mit so einer 5-Liter Flasche Rapsöl mit so einem kleinen, so einem 20-Euro Baumarktgrill, falls ihr den euch jetzt vorstellen könnt.
Jenny, dein Mann zündet gleich hier das Haus an.
Und alle schreien, Marvin, tu es nicht. Hätte nur Jenny das gesagt, hätte er die Flasche extra schnell reingekippt. Zum Glück haben auch die anderen interveniert. Da konnten sie ihn dann doch nochmal davon abhalten. Naja, aber
ich habe mir aufgeschrieben, auf einmal will Marvin Öl ins Feuer gießen. Und das ist ja literally das, was passiert ist.
Das ist keine Metapher in dem Fall. Ja, also nochmal genau der Kern des Streits. Jenny wünscht sich einen Kuss, das macht sie wirklich immer und immer und immer und immer wieder deutlich. Immer und immer
auch,
und immer wieder fragt sie Marvin nach einem Kuss und immer wieder wird sie ignoriert.
Ich finde aber auch, es ist sie macht es immer in den unpassendsten Momenten.
Echt?
Also wie kommt sie denn
Baby, Kuss.
Ja, ja, aber wie kommt sie denn in dem Moment auf die Idee, dass Marvin dazu jetzt bereit ist.
Naja, sie chillen da halt. Das ist ja, bevor er die große Flasche Öl in die Hand nimmt.
Ja, ja, aber es ist schon lange, nachdem er sich volllaufen hat lassen. Also der ist ja schon komplett besoffen und ist in seinem...
Ja, gerade wenn man auch noch was getrunken und, hat, dann hat man extra Lust auf ein Küsschen manchmal.
Ja, sie? Ja. Aber sie muss ihren Freund doch
so Ja, aber sie kennen. Hat ja auch einen getrunken.
Ja, aber sie muss ihren Freund doch gut genug kennen trotzdem, dass er da nicht darauf anspringen wird. Also für mich spielt da schon so eine Spur spielerische Provokation
Denkst
auch eine Rolle.
Du?
Ja, ja.
Ich weiß das nicht, ob das so kalkuliert. Lassen. Nee, das glaube ich nicht.
Doch.
Das hat für mich nicht den Eindruck gemacht. Ich meine, ich möchte dir deine Meinung natürlich auch nicht nehmen, aber... Ich glaube, sie wollte literally einfach einen Kuss. Nee. Und ich glaube, das ist einfach die Dynamik, dass sie von ihm Aufmerksamkeit will und genau, er lässt sie einfach immer auflaufen.
Momenten.
Findest
ja.
du, gibt es einen unpassenden Moment für einen Kuss? Nee,
ja.
Ich glaube, es wirkt nur so, weil Marvin einfach so null darauf reagiert.
Ja, aber...
Aber eigentlich ist es kein unpassender Moment. Warum sollte es ein unpassender Moment sein?
Ja, weil er gerade in seiner Sauflaune ist.
Und aber normalerweise, wenn man in Sauflaune ist, hat man trotzdem Bock auf ein Küsschen.
Wir reden ja hier nicht von normalen Menschen,
genau.
Wir reden von Marvin. Und
ja,
das meine ich
genau,
ja, sie muss ja ihren Freund,
Problem.
Leider kennt sie ihren Freund at this point
ich
so
glaub,
gut.
Ich glaube, das hat sie noch nicht ganz akzeptiert.
Ja, genau, sie hat es nicht akzeptiert.
Er so ist.
Und
sie
lässt
glaubt ja, sie
auflaufen.
Kennt den eigentlichen
Sie will
Marvin.
Ihn auflaufen lassen.
Nein.
Doch.
Das glaube ich nicht.
Doch.
Da lasse ich mein Girl Jenny nicht im Stich.
Ja, ich merke das schon.
Da muss ich sie jetzt verteidigen. Ich erinnere mich auch sehr gerne an die Szene, als Marvin plötzlich mit einem großen Stock im Garten rumläuft, in diesem weißen Unterhemd. Und wir haben ja jetzt auch schon drüber gesprochen, er hat ja auch schon so eher so ein bisschen so eine Schmächtigkeit,
ja.
Was jetzt überhaupt nicht wertend sein soll. Aber in der Szene fand ich es einfach so funny, wie er da rumstolpert und Jenny redet ihn eben die ganze Zeit an mit, oh, komm mal her, mach doch jetzt mal das. Und er steht einfach literally mit so einem oversized Stock und einfach diese Proportionen. Es hat einfach mir solche kleinen Kind mit Mama-Vibes gegeben. Ist einfach krass.
Ja.
Weil dieser Stock... Es war halt nicht so, als ob ein Erwachsener einen Stock in der Hand hat, sondern es sah dann von den Proportionen, weißt du, weil dieser Stock
ja, ja.
so groß war, dass so ein erwachsener Mann dann mit so einem Stock durch den Garten läuft und rumspielt und währenddessen die Mama ignoriert, die ihn gerade ruft, dass er doch mal reinkommen soll.
Ja.
You know?
Ich spare mir jetzt Marvin Stock, Proportionen, Gags, aber das könnt ihr euch denken.
So.
Ja.
Sind wir jetzt, weil wir sind noch nicht fertig.
Er klettert heldenhaft durchs Fenster, das würde jetzt bei mir kommen.
Eine Sekunde noch davor.
Ja.
Jenny sagt, was habe ich denn schon wieder falsch gemacht? Ich gebe ihm doch alles. Und deshalb glaube ich nicht, dass es kalkuliert ist.
Deswegen glaube ich genau, dass es kalkuliert
Nein,
ist.
Nein,
weil dieses
das glaube ich nicht. Okay, bitte.
Ja.
Doch, sag du erst. Dann würde ich dagegen argumentieren. dann würde ich es entkriegen.
Nein, weil genau dieses Performative, ich gebe ihm doch alles, das zu sagen.
Das nimmst du als performativ wahr.
Ja.
Ich nehme das eher so wahr, dass sie um Liebe extrem kämpft. Also, dass sie halt extrem verinnerlicht hat. Und ich finde, das wird in dieser Beziehung sehr, sehr klar. Da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Dass sie glaubt, wenn sie nur perfekt genug ist, dann kann sie beeinflussen, wie er sie behandelt. Und das ist halt voll der Trugschluss. Also, er wird sich nie ändern, weil das nichts damit zu tun hat. Er ist, wer er ist und sie ist, wer sie ist. Und sie kann jeden Morgen aufstehen und mit so einem Lächeln ihm Brot bringen und was auch immer. Das hat sie ja an anderer Stelle auch schon gesagt. Sie will jeden Tag aufstehen und irgendwie ihm seinen Tag besser machen und so weiter. Und ich glaube, sie macht das alles, weil sie sehr krass in diesem Muster drin hängt von, wenn ich gut genug bin und wenn ich lieb genug bin und wenn ich ihm alles gebe, dann wird er mir irgendwann auch die Liebe zurückgeben, die ich mir eigentlich wünschen würde. Und deshalb glaube ich leider nicht, dass es performativ ist. Fürchte ich.
Ja, ich glaube, es ist unser alter Konflikt, dass wir...
Ja,
dass
aus
du
welchen Perspektiven
Sachen,
wir
Ja, dass du die
Sache
authentischer
schauen.
Quasi grundsätzlich anschaust und ich so ein bisschen... meistens das Taktieren mehr oder das Strategische dahinter mehr vermute.
Ja.
Aber ja.
Ich sehe einfach die Menschlichkeit in diesen Szenen, weißt
ja.
du? Ich sehe diese Szenen
so
und für mich sind sie einfach nur, deshalb liebe ich, glaube ich, auch Reality-TV, weil, naja, das nehme ich jetzt zurück. Ich weiß nicht, ob ich soweit, ob ich es darauf jetzt anwenden will, weil Reality-TV natürlich in vielerlei Hinsicht auch problematisch spielt und was auch immer. Deshalb
das
nehme ich das nur ganz kurz zurück.
Müssen wir eh piepen in dem Podcast, aber.
was ich nur sagen
Behindert
möchte.
Behindert ist okay. Trotz ist okay, aber
das können wir
Kritik
nicht sagen.
Reality-TV, das nicht.
Nee, sondern allgemein auf diese Szenen zu gucken und dass man einfach so grundmenschliche, ich sag jetzt mal Probleme und Dinge, die wir alle mehr oder weniger verinnerlicht haben. Also natürlich haben wir alle irgendwie unsere individuellen Themen und so weiter. Aber dass man das da immer drin erkennt, weißt du, so das echte Leben in diesen Szenen.
Ja,
naja,
ja.
So echt ist das Leben vielleicht manchmal nicht, aber trotzdem erkennt man da so Züge. Darin.
Ja, genau.
Weißt du, was
das,
ich meine?
Das Für mich ist das ein großer Teil, aber natürlich auch für mich vielleicht noch ein bisschen, also für mich auf jeden Fall wahrscheinlich mehr als für dich, so dieses Thema, diese Scheinwirklichkeit, die Reality-TV ist, ja, also dass es eben eine Show ist, die öffentlich ist und deswegen Verhaltensmuster ans Tageslicht bringt, die sonst nicht passieren würden, wenn da keine Kameras drauf gerichtet wären. Und das finde ich ist halt auch das Interessante. Und deswegen ist eins von denen, wenn ich halt sehe, dass Jenny da seit 2,5 Wochen da drin ist und immer wieder gegen die Wand läuft und dann aber in dem Moment, wo er sturzbesoffen ist, halt zu ihm sagt, gib mir jetzt bitte einen Kuss, dann denke ich halt, das ist ein Moment, wo sie eigentlich weiß, was die Antwort ist, was Marvin gleich machen wird. Aber sie macht es trotzdem, weil es irgendwie funny ist.
Ihr Herz wünscht es sich trotzdem.
Ja, das will ich gar nicht abstreiten, aber trotzdem spielt auch eine Spur Provokation und eine Spur, ich mache das jetzt auch ein bisschen vor die Kameras da, glaube ich, mit.
Er sagt daraufhin ja zu ihr, bevor er noch durchs Fenster klettert, dass sie sich jemanden suchen soll. Also, weil ich glaube, sie sagt sowas wie, hey, ich wünsche mir Aufmerksamkeit. Und er sagt, dann such dir jemanden, der sie dir gibt. Und da spricht er halt die Wahrheit. Und ich finde es so krass, weil so ein Mann wie er läuft da, wie gesagt, weißt du, ich habe ihn eben mit einem Kleinkind verglichen, das mit einem Stock da durch den Garten läuft. Er tut so mega auf aloof. Das finde ich irgendwie so ein perfektes Wort dafür. Gibt es da einen guten deutschen Begriff? Also so, als würde er das gar nicht merken, er ist, wie du ja auch gerade gesagt hast, ne, er ist in seinem betrunkenen Film oder was auch immer, der weiß genau, was abgeht. Natürlich, es wäre ein leichtes für ihn, darüber zu gehen und ihr einfach einen Kuss zu geben.
Ja, natürlich.
Und dann wäre diese ganze Geschichte
gegessen.
Aber er macht das extra. Und das ist, glaube ich, leider nicht für die Show.
Und das haben wir auch schon oft genug gesagt. Und das sagt Jenny jetzt auch nochmal, bestätigt uns, weil sie sagt, ich wollte 20.000 Mal, dass du mir einen Kuss gibst, aber du bist zu cool dafür. Ne, dieses Ding wegen er.
Er macht das extra.
Er macht das auch extra und er ist halt in seiner Männer-Kumpel rumhängen, Sauf-Grill-Laune und da kann er dann nicht raus, weil er eben so eingestellt ist, dass er das einfach so, diese Rolle einfach, ich glaube, weil er eben ein kleiner Boy ist und weil er eben durch die ganzen Formate groß geworden ist. Er muss dann der Sauf-Typ sein.
Und ich glaube, das ist auf jeden Fall wahr, aber aus persönlicher Erfahrung weiß ich auch, es hat manchmal gar nicht auch was damit zu tun, dass noch jemand anders mit im Raum ist. Manchmal geht es dann trotzdem, also es geht wirklich auch so ein bisschen um diese Dynamik dann, dass man, dass so Typen wie er das dann auch gerne einfach nicht geben wollen, obwohl sie wissen, es wäre irgendwie leid oder auch nicht geben können. Ich will da auch gar nicht so unterstellen, dass er da vielleicht auch unbedingt aus so einer Boshaftigkeit das macht, sondern vielleicht auch aus irgendeinem Grund, was für auch immer, er da über seinen Schatten auch nicht springen kann oder ihr das nicht zugestehen will oder so, nicht mit ihr auf diese Art und Weise in Verbindung gehen kann. Weißt du, was ich meine? Also so, oder sie auf Augenhöhe ihre Bedürfnisse da, auf ihre Bedürfnisse eingehen und so, sondern er will diese Distanz.
Ja. Naja. Vor allem eben im Fernsehen. Also er will vor allem eben im Fernsehen, das haben wir auch schon oft genug gesagt, nicht der nahbare Boyfriend sein, sondern er will der starke Mann an der Seite von seiner, will er Ansagen machen. Mhm. Ich glaube tatsächlich, wenn ich die auch in so Interviews immer sehe, dann glaube ich, sind die wesentlich ebener, so wer der tonangebende Person ist und so, im echten Leben als im Sommerhaus. So.
Denkst du?
Ja. Also wenn ich die Interviews nicht so sehe, dann denke ich mir immer so, deswegen sind die ja auch so glücklich zusammen. Das ist ja, ich glaube das denen auch, dass die ein glückliches Paar sind.
Boah, das glaube ich denen
Marvin
nicht.
Und Jenny.
Nee, das glaube ich denen auf keinen Fall. Die haben sich schon einmal getrennt.
Ja.
Auf keinen Fall sind die ein glückliches Paar.
Doch, glaube ich.
Na gut.
Für ihre Verhältnisse, ne, von wegen.
Ja gut, was heißt
ja, aber
das?
Natürlich für ihre Verhältnisse, aber haben sie auch gesagt, jetzt auch in dieser Folge kommt auch noch dieses Ding, Jenny meinte doch irgendwie, wir wollen uns diesen Lebensstandard aufrechterhalten. Denk mal an alles, was wir haben und so. Und ich glaube, da sind die
auf
beide haben ihren ähnlichen Job, die verdienen auf eine ähnliche Weise Geld, die haben ihre Produktplatzierung und so weiter, die gehen in Shows.
Ja.
Und damit, dieses System funktioniert für die total gut. Und in dem Sinne sind die happy, finde ich.
Na gut.
Da gibt es bestimmt meine Verschiedenheiten, aber ich glaube, so sind die eigentlich.
Irgendwie arrangieren sie sich dann mit dieser Dynamik.
Ganz happy damit.
Naja, um jetzt auf die Situation zu kommen, die du eben schon angesprochen hast, nach gefühlt 100 Mal Fragen klettert Marvin dann absolut auf Cringe durchs Fenster. Reißt Jennys Beine hoch
Ja.
Also als würde er sie dann da durchnehmen auf diesem Sessel und gibt ihr den kleinsten Kuss der Welt, habe ich aufgeschrieben.
Und den mit der stärksten Fahne, glaube ich, der Welt auch.
Ja. Und auch so ein bisschen, es war.
Das ist bestimmt das, was sich Jenny gewünscht hat, oder?
Also das hat sie, und sie hat vor allem direkt danach noch einen und er geht direkt wieder. Ja. Also einen ganz kleinen, den kleinen Finger hatte ihr ganz kurz gereicht.
Wir schalten aber jetzt um zu Sarah Joel und Ersin, weil jetzt kommt natürlich Marvin klettert durchs Fenster und Sarah Joel meint, ach, schau mal Ersin, warum kannst du das nicht mal für mich machen?
Und was macht Ersin?
Ja.
Schließt das Fenster. Ersin. Er macht das Fenster einfach
Er sagt zuerst, ja, kommt drauf an, für wen.
Oh, nein.
Und dann schließt er das Fenster.
Ja, schwierig,
so.
Ne?
Das und dann Dann sieht er, und das ist jetzt so ein Ding, ne? Er sieht, das hätte er vor 5 Folgen noch nicht gemacht oder vor 4, wann das war. Er geht zu Sarah, ey Sarah, es tut mir leid, das war irgendwie too much.
Mhm.
Und dann sagt Sarah Joel, kannst du dir deinen Hintern stecken? Und dann meint er sie, als ob wir zu Hause, also so von wegen, so nach dem Motto, warum sind wir hier so? Als ob wir zu Hause anders wären. So, also dieses ständige Diskutieren, aber vor allem auch dieses mal ist es gut, mal ist es schlecht. Dieses Ding, glaube ich, das verrät Ersin ja eigentlich quasi hier so, dieses Wechselbad der Gefühle, das haben die auch zu Hause ständig.
Mhm.
Aber es ist eben nicht diese Dauerterrorstimmung wie in den ersten 2-3 Tagen.
Mhm.
So, und dann kommt Sarah und fällt wieder in die alte Rolle. Und unter Tränen, ne, sagt sie dann sowas wie, verschwende ich hier gerade meine besten Jahre an einen undankbaren Kammel wie dich? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, was ein Kammel ist, aber sie hat es relativ deutlich, glaube ich, so.
Irgendwas in der Art und Weise, wie Sarah auch so spricht und ihre Mimik und so, triggert mich auch ein bisschen.
Ja, ich will mich wundern, wenn nicht.
Wie sie Worte ausspricht und so, ich weiß es nicht, wie sie es betont.
Ja, es hat halt immer so ein bisschen was von so DSDS Recall, wo sie auch war, ne, wo alles so, Menowin kann seinen Text nicht mehr. Jetzt droht die große Gesangsprobe zu platzen.
Mhm.
Und dann sagen da Leute so halb, also so schlecht, durch konstruierte Konflikte auf und so hat es immer so ein bisschen den Vibe, so von wegen, was wird Dieter jetzt sagen? Mäßig.
Mhm.
Also daran, ich meine, das ist ja auch ihre Schule, die DSDS-Schule, deswegen kann ich kann das immer daraus noch ein bisschen erkennen.
Micha und Edda haben wieder gute Stimmung nach dem Exit-Game.
Ja, genau, sie kommen zurück, jetzt die große Rückkehr, es ist klar, dass Lou und Pascal das Haus verlassen müssen und auch und sie prophezeien dann auch, ey, deren Freundschaft, also bezogen auf Marvin und Micha, wird nicht lange halten. Micha wird auch mal Marvin wählen müssen und Marvin wird auch mal Micha wählen müssen.
Mhm.
Und ja, ich meine, das ist ja sowieso
klar. Oder
spätestens,
wenn Marvin die Folge sieht, als Micha ihn rauswählen wollte.
Ja.
Vielleicht dann. Ich habe hier auch aufgeschrieben, dass Marvin sehr viel mehr Begeisterung und Leidenschaft mit Micha hat. Weil als Micha aus dem Exit Game zurückkommt, springt Marvin ihn ja an und umarmt ihn so voller Begeisterung und Leidenschaft. Also seine Beziehung mit Jenny could never.
Ja.
Der hat noch nie so viel, also
hat auch ehrlich gesagt mehr, mehr körperliche Nähe mit Marvin gehabt als mit Edda.
Mit Edda, ja, beide.
Ja. Häufiger fummeln mit Marvin als mit Edda im Bett.
Ja, und für Marvin ja aber auch, weißt du? Also ich habe das Gefühl, da könnten Marvin und Micha einfach allgemein mal auch sich drüber nachdenken, ob das vielleicht auch eine Option wäre, die sie vielleicht glücklicher machen würde weil die einfach auch harmonischer miteinander sind als mit ihren Partnerinnen.
Marvin legt sich dann besoffen ins Bett, muss quasi wie so SpongeBob quasi wie so ein Schwamm beträufelt werden mit Wasser, damit das irgendwie morgen, weil das ist ja die große Ding, auch Silva, ne, wittert zu dem Zeitpunkt halt schon so, ey, das ist richtig geil, was hier gerade passiert. Marvin besäuft sich, morgen ist Finale, ne? Also oder morgen geht's zumindest Richtung Finale.
Das ist krass.
Und alle sind so, geil, lass dir noch ein bisschen volltanken.
Ja, total.
Auch Dennis, ne? Hier trink noch einen.
Ja.
Und so. Und Marvin liegt wie so eine absolute Leiche dann im Bett und Dings kommt zu ihm hin und Jenny, schüttet ihm so Wasser ins Maul.
Naja, sie kümmert sich liebevoll um ihn.
Ja, aber Aber das sieht schon unwürdig aus. Es sieht sehr, sehr unwürdig aus.
Es hilft leider alles nichts. Er krabbelt dann aus dem Bett und fängt dann
schnurstracks Richtung Klo
von abzureihen. Es ist nicht mehr feierlich. Und ich finde, ein Ausdruck von Liebe ist, wie Jenny dann über ihm steht, über dem kotzenden Marvin und einfach nur sagt, ich liebe dich, während er kotzt. Und sie halt so über ihm ja steht und in diese Kloschüssel wahrscheinlich reinschaut, ja, während er da reinkotzt. Und ich sage dir, bei aller Liebe, ich könnte es nicht. Und da ist einfach Jenny eine stärkere Frau als ich, weil ich würde instantly der Person sowas von in den Nacken kotzen, wenn ich das nur eine Sekunde sehen, riechen oder hören würde. Ich könnte es einfach nicht. Allein das Geräusch in dieser Folge war schon fast zu viel für mich. Und Jenny steht da, wie gesagt, und sagt so, ich liebe dich.
Ja. Der Gott, ich fand das danach, schon irgendwie eine geile Szene. Ja, und danach kommt der Grund, also weil das Geld, der Geruch des Geldes einfach ein bisschen mehr riecht als der Kotzgeruch. Ne, weil sie sagt ja, wir brauchen das Geld, wir haben Geld, aber wir wollen doch den heißen Scheiß haben, Marvin. Also,
nein, sie kümmert sich da doch um ihn, ja, weil die sich sorgt, bestimmt.
Ja, bestimmt, ja. Naja.
Nach dem Kotzen will Marvin direkt weiter trinken. Ja, genau. Er tut so, als wäre er 19 und das Sommerhaus die geilste Party. Ja. Weil das, ich weiß, ja, okay, nee, da spreche ich gerade mit der falschen Person, aber.
Absolut.
Weil, tschüss, Leute. Warum sage ich das mit 19 oder vielleicht auch ein bisschen jünger? Wahrscheinlich eher so mit 16, 17, 18. Da war meine Original Party Girl Era. Mhm. Da habe ich es mit dem Clubben angefangen und ab und zu auch mal ein bisschen Alkohol verzehrt damals.
Mhm. In rauen Mengen.
Fun Fact über mich: Ich habe noch nie von Alkohol gekotzt. Möchte ich an der Stelle mal ganz kurz flexen, Leute. Fun Fact auch: Der ist jetzt nicht über mich. Aber einige Leute, die ich kannte damals, das war so ein bisschen das Ding, weiß nicht, Leute aus der Schulzeit und so, waren dann ja auch mit im Club, keine Ahnung. Und das war schon ein Ding, dass man dann taktische Zwischenkotzer hatte. Also, dass man dann extra gekotzt hat, um dann weiter trinken zu können. Und ich hatte einfach das Gefühl, das war Marvin diese Folge. Also, er kotzt dann da kurz, um einfach weiter zu saufen. Es ist helllichter Tag, es ist hell. Er kommt gerade vom Kotzen und will einfach weiter Shots trinken im Sommerhaus. Da spielt keine Musik, da ist gar nichts.
Ja.
Was geht bei dem? Was für ein Film fährt der? Oder?
Ja, ich bin mal gespannt, was dann wirklich das für Auswüchse hat in der nächsten Folge.
Hier, der Kater, meinst du?
Ja, genau, der Kater und was ist, welchen Einfluss es aufs Spiel hat. Also ich hoffe, dass es einen hat, weil das wäre einfach so geiles Storytelling, ne?
Wenn, das stimmt.
Wenn wirklich diese völlig. Das kommt ja aus dem heiteren Himmel, dass die einfach alle anfangen, einen Tag vorm Finale einfach so zu saufen.
Ja.
Und ja, ich hoffe auf Konzentrationsspiel mit irgendwie Mikado oder so.
Oh, wow.
Ja, wäre geil.
Auf einmal ist ja dann da auch so eine Szene, wie der komplett besoffene Marvin Jenny quasi so Doggy-Style im Bett festhält.
Ja, ja.
Und sich dabei dann so einen Schluck Alkohol tatsächlich auch stibitzt von Dennis oder so, wenn ich das jetzt richtig
erinnere. Ja, weil Dennis hat da
hat ja so ihm den Alkohol, hat ihm rangereicht, dem Konkurrenten. Ja, check ich auch nicht, wie sie in diese Position geraten konnten. Also da frage ich mich, wie war die Vorgeschichte, dass er sie in dieser Position dann so, aber egal, wie auch immer.
Pascal und Lou ziehen aus.
Und der Dezibelpegel im Haus war zu lang im grünen Bereich. Deshalb müssen alle wieder anfangen, sich anzuschreien.
Ja, endlich mal. Endlich. Weil Pascal und Lou ziehen aus und Micha, Hundefutter steht in der Ecke. Micha schreit nochmal zurück, du hast verloren, du kleine Lutschpuppe, geh mal raus.
Eieiei.
Er da versucht, Micha zu bremsen.
Ja.
Und da kommt es im Sprechzimmer auch zu so einer kurzen Diskussion dazu, von wegen, du hast einfach keine Klasse und Micha meint, ich habe Klasse und bin asozial. Beides geht auch, beides geht auch zusammen.
Ja, best of both worlds.
Und dann ist für mich meine Auszeichnung hier die Folge zu Ende. Wir sehen einen Teaser, das nächste Woche das große Finale.
Du prophezeit noch den Sommerhausfluch, Micha und Edda.
Ja, natürlich. Und
genau, nächste Woche
großes Finale. Hier ist er noch nicht eingeschlagen, ne, weil die sind immer noch zusammen.
Heavy. Also in der Folge meinst du jetzt, im Haus sind sie noch zusammen.
Nämlich und er sind heute noch zusammen.
Nein.
Doch.
Die machen doch die ganze Zeit Videos auf Social Media gegeneinander, oder?
Nee.
Doch.
Also ich sehe doch immer Micha bei.
Naja, okay, das hält sie nicht davon ab, vielleicht einfach auch schlechte Videos auf Social Media miteinander zu posten.
Wir prüfen das nochmal.
Wir prüfen das nochmal in der Redaktion, redaktionsintern.
Ja, aber dann ist es zu Ende und wir haben alles besprochen, was zu besprechen ist. Bevor wir überleiten oder bevor wir Tschüss sagen,
nee, warte.
Was?
Ja, wer war denn die beste Person der Folge?
Ach so, na klar, genau, das wollte ich jetzt ja eh machen. Ja.
Ach so, ja. Gut.
Wer war denn die beste Person der Folge?
Also ich würde sagen Dennis, weil er Marvin damit Alkohol abfüllt.
Ja.
Also nicht im Sinne beste Person der Folge. Doch. Darum geht es natürlich nicht, sondern...
Doch, bleib dabei jetzt, du hast es jetzt gesagt.
Nee, sondern das war so flapsig formuliert, weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist völlig fein.
Einfach stärkster Player mit dem stärksten Gameplay ist Dennis.
Wen nehme ich denn jetzt? Ich nehme jetzt mal so Tommy oder Paulina nehmen, weil die waren ja auch noch in der Folge.
Ja.
Ich glaube, ich nehme...
Jenny?
Nee, ich will nicht Jenny nehmen.
Na gut.
Ich glaube, ich würde... Eigentlich muss man jemanden von Edda und Micha nehmen. Weil, okay, weil die beiden jetzt so eine
Wild
positive Folge
choice.
Hatten
sie?
Ja, so eine, also so ja, ihre große Liebesfolge. So.
Na gut, ich auch die große Streitfolge.
Und deswegen würde ich
Edda
nehmen. Ich nehme Edda.
Das finde ich strong.
Weil Edda ist auf der anderen Seite auch so ein bisschen in eine taktischere Rolle gewechselt, was ich immer gut finde.
Ja.
Und sie hat eine andere Seite gezeigt. Und sie hat auch quasi den Switch gemacht von ich habe keinen Bock mehr zu, jetzt habe ich doch noch Bock. So, und deswegen ist für mich Edda die Person der Woche.
Ja.
Ja. So, bevor wir jetzt überleiten in die nächste Folge, wir haben ja nächste Woche das Finale, Sommerhaus der Stars. Und wir sind uns relativ sicher, dass wir danach mit diesen Folgenbesprechungen weitermachen wollen mit dem Forsthaus Rampensau.
Ja.
Dass er dann auch losgeht. Wenn große Einsprüche da sind von euch, dann könnt ihr noch Bescheid sagen.
Große Wünsche.
Ja,
also
genau.
Wenn
ihr könnt
was anderes.
Also sagt begründete Wünsche gerne auch in den Kommentaren, dann können wir eventuell darauf eingehen. Aber sonst würden wir das Forsthaus machen, weil es einfach sehr vergleichbar ist mit dem Sommerhaus und man da einfach sehr gut drüber reden kann, über das, was passiert.
Es ist auch ein sehr explosiver Cast.
Ja, also so, wir werden auch, ich werde mit Jana bald über Bachelor in Paradise sprechen. Wir reden auch über die Abrechnung, aber das ist, glaube ich, alles nicht so... Also die Abrechnung habe ich auch ein bisschen im Kopf, aber es ist, glaube ich, nicht so gut geeignet wie das Forsthaus. Deswegen.
Ja, und wichtig wäre natürlich auch was ungefähr jetzt auch dann startet erst, ne? Und nicht schon irgendwie läuft seit ein paar Wochen.
Genau, also Temptation ist für mich raus und so und auch Promihof. Deswegen, wir tendieren sehr stark zum Forsthaus, aber sag gerne nochmal Bescheid. Jetzt sage ich nur noch Dank an dich, Denise, fürs Vorort dabei
gerne.
Sein, heute dieses Mal sogar.
Ja, gerne.
Genau, nächste Woche dann wieder in der großen Distanz-Edition und dann zum großen Finale. Dann kommen wir mit der großen Sommerhaus-Ära zum Ende.
Ja.
Und genau, ihr könnt jetzt schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal natürlich noch, ich bleib dabei, wir müssen aus unseren Mäulern rausrotzen.
Natürlich. Genau, da hatten wir eine Gedankenübertragung gerade.
Okay, tschüss.